guten Abend. Wir wollen anfangen. Ich freue mich für alle, die gekommen sind. Das ist unser erster Abend der Gemeindebibelschule oder das Internetbibelschule, wie auch immer. Auf jeden Fall viele Teilnehmer. Einige sitzen hier und einige werden heute Abend das Material zu Hause bekommen, per Internet zugeschickt. Und wir fangen mit der Lektion 1. Vielleicht für einige, die sich gefragt haben, warum Lektion 1 mit der Apostelgeschichte und nicht mit Matthäus oder mit 1. Moses. Warum fangen wir mittendrin an? Wir haben unseren Glaubensgrundkurs gehabt, also 11 Lektionen. Und dann war das die Sache, was mich bewegt hat oder uns bewegt hat, wie ist das Evangelium hier nach Berlin gekommen, nach Rom damals. Und damit wollen wir uns auseinandersetzen. Aber wir wollen beten und Gott bitten, dass er uns segnet in diesen nächsten 66 Abende wie diese, Sonntagabende irgendwo. Wir werden zusammensetzen und Gott einfach bitten. Lieber Heiland, wir möchten dein Wort betrachten. Und dein Wort ist unseres Fußes Leucht und dein Licht auf unserem Weg. Und du möchtest uns heute Abend Verständnis schenken und nicht nur heute Abend, sondern auch die übrige Zeit viel Freude an deinem Wort. Gib uns Gnade, dass wir dein Wort lieb gewinnen, dass wir eine große Beute dadurch bekommen aus deinem Wort heraus, Herr. Und ich danke dir, dass du Salbung schenkst zum Lesen, zum Studieren, zum Nachfragen, zum Nachhaken, uns Gedanken zu machen, Herr. Und du öffnest und sprengst unser Verständnis. Denn dein Wort sagt, in der Schrift steht alles. Im Wort Gottes steht alles geschrieben, was wir wissen sollen, was wir nicht wissen sollen und was uns wichtig ist und was uns unwichtig ist. Heiliger Geist, offenbare uns. Schenk uns auch die Offenbarung, die geistliche, göttliche Sicht für die Dinge des Lebens. Ich danke dir für heute Abend. Ich danke dir für die Geschwister, die hier sind und auch für die Geschwister, die am Internet teilnehmen. Gesegnet soll sein, sollen all dies sein, die dein Wort lieb haben. Amen. So, Gott möge uns wirklich reichlich segnen. Ich darf euch sagen, also ich habe heute kurz nachgezählt, wie viele sich im Internet angemeldet haben, also die also das Material geschickt bekommen, sind 420 etwa. So, also ist eine ganze Menge. Und heute Abend fängt die englische Übersetzung an, die französische ist schon dreiviertel übersetzt. Also wir werden das gleiche Material, was wir hier haben, das werden wir miteinander betrachten, die Apostelgeschichte. Vielleicht zum Lernen, wie lerne ich oder wie studiere ich ganz kurz so als Anleitung. Eigentlich brauchst du hier gar nichts, kein anderes Material außer deine Bibel. So, das ist eigentlich so weit weg. Und wenn du eine gescheite, anständige Bibel hast, das sind Referenzstellen, da kannst du immer nachlesen, falls irgendwo ein Problem ist. Vielleicht zur Orientierung, ich verwende hier für mein Studium, für dieses Material, die Einheitsübersetzung. Die ist also eine freie Übersetzung, also evangelisch, katholisch, freikirchlich. Aber du kannst auch jede andere übernehmen. Manchmal aber merkst du, dass in der verschiedenen anderen Übersetzungen ein bisschen anders ist. Also ich habe für die Internet haben, habe ich empfohlen, dass sie einfach runterladen. Da gibt es so eine Seite und da kannst du das einfach runterladen. Alle möglichen Übersetzungen, das ist manchmal schön und interessant, wenn du so 10, 15 verschiedene Bibelübersetzungen hast und dann nebeneinander stellst und vergleichst. Also das ist eine Möglichkeit. Aber eigentlich, du brauchst nicht viel, aber du brauchst ein gehorsames Herz und das gehorsame Herz ist, dass du die Bibelstellen nachschlägst. Das ist der Sinn der Sache, sonst nützt das Ganze nicht. Du kannst natürlich das Material überfliegen und du hast auch da einen Zusammenhang oder siehst einiges, aber du sollst wissen, was steht geschrieben. Die Leute in Berea, heißt es, also in einer Gemeinde, wo Paulus gewirkt hat, waren edler als die in Achaia, die prüften, ob es sich so verhält. Du solltest prüfen, ob es sich so verhält. Und ich möchte hier auch keine besondere Lehre rüberbringen, sondern ich möchte einfach, studiere das Wort Gottes, entdecke selbst die Bibel, hab selbst solche Aha-Erlebnisse. So, das so nebenbei. Gut ist es oder wäre es gut gewesen, wenn du die Apostelgeschichte jetzt durchgelesen hättest, dann weißt du ungefähr, was da alles drinsteht. Das kannst du so als deine regelmäßige Bibellese machen. Und dann einfach dieses Material durchgehen. Diejenigen, die am Ende des Seminars nach diesen 66 Büchern ein Zertifikat haben möchten, die sollten dann die Testfragen, die hinten angegeben sind, ausfüllen. Entweder hier auf dem Papier schreiben, alle, die hier am Kurs teilnehmen, auf dem Papier aufschreiben kurz mit Namen und Adresse, damit ich das ablegen kann unter deinem Namen. So, und ich weiß also, wenn du diese Prüfungen gemacht hast, ab und zu mal gucke ich nach, ob du es auch richtig geantwortet hast, aber man sieht es nachher, weil das meistens so Auflistungen sind, Aufzählungen sind und wichtig ist, dass du das gemacht hast. Es geht nicht um eine Benotung, sondern wir wollen einfach, dass du das Material durchgearbeitet hast, das Material verstanden hast, ein Stück weit, und sagst, ich kann mich damit identifizieren irgendwo. Wenn du Fragen hast, solltest du dann auch aufschreiben, das wollen wir das nächste Mal, diese Fragen zum Material hier behandeln, aber solltest mir dann vorher geben, dass ich mich auch vorher vorbereite und vorbereiten kann, beziehungsweise nachhake und nachgehe, was da war. Oder du kannst schreiben, diejenigen, die Internet haben, da wäre ich sehr dankbar, dass du mir das per Zumails, diese Ausarbeitung, aber wenn du keins hast, schick mir das einfach, gib am Büchertisch ab oder wie auch immer. So, das ist wichtig, die ein Diplom haben möchten am Schluss, so dass du sagen kannst, ich habe die Bibel durchgearbeitet. Und dadurch bei dieser Menge von Schülern und Teilnehmern, ich denke, dass es dann auch wirklich interessant sein wird, dass du, wenn du auf die Bibelschule irgendwo gehst und sagst, ich habe das Material, dann habe ich schon so und so viele Punkte. Oder irgendwie weiter studieren möchtest, so und so viele Punkte. Und ich denke, dass wir im Deutschen haben wir jetzt über 400 und Teilnehmer im Internet, hier euch heute Abend. Und im Englischen, denke ich, da werden bestimmt noch 1.000 bis 1.500 Teilnehmer dazukommen. So, da denke ich, eigentlich sogar von Australien nehmen Leute in Deutsch am Bibelkurs teil. Das ist doch großartig, so weltweit, also das Deutsche. Und es kommen jeden Tag noch dazu, oder auch heute haben noch einige sich angemeldet, kann ich mich noch anmelden. Man kann sich anmelden, aber dann für das nächste Mal, dann geht's dann mit Lukas-Evangelium weiter. Also, dann gibt's Material fürs nächste Mal. Dieses Material bleibt stehen. Du kannst es erst wieder nach 3 Jahren Apostelgeschichte mitmachen. So, deshalb ist es wichtig, so schnell wie möglich sich anzumelden. Falls noch jemand kennst und daran teilnehmen möchte, ermutige die Leute. Sag also, melde dich an. Jetzt kann man das noch durcharbeiten. Jetzt schafft man das noch. So diese 30 Seiten. Und es werden immer in der Regel zwischen 30 und 40 Seiten Material sein. So, dass du weißt, dass es ist, leg lieber so einen Aktenordner an. Du wirst das Material in dieser Art und Weise hier bekommen. Okay, eine kleine Korrektur. Ich habe erst im Nachhinein gemerkt, auf Seite 5 bei euch, müsst ihr noch eine 3 reinsetzen. Seite 5 bei euch, da wo Paulus in den Banden zu Jerusalem, also wo der Heilige Geist zu ihm geredet hat, sei getrost, Paulus, denn du, wie du vor mir überall gezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen. Und da heißt es nicht Apostelgeschichte 2,11, sondern 23,11. Da ist die Dreier vergessen worden. Also Apostelgeschichte, das ist so der dritte Punkt von oben. Da kommt zuerst an Petrus in der Entzückung auf dem Dach, dann kommt an Paulus in Korinth, wo der Herr redet, und dann an Paulus in den Banden zu Jerusalem. Apostelgeschichte 23, Vers 11. So, ich denke, dass wir aufgepasst haben, aber es könnte irgendwo sein, dass man sich vertippt hat oder eine Zahl zu viel oder eine Zahl zu wenig. Aber das werdet ihr merken beim Durchlesen. Okay. Zuerst einmal so eine kleine Einführung. Warum? Die Apostelgeschichte, was ist das? Die Apostelgeschichte ist eigentlich die Fortsetzung des Wirkens Jesu auf Erden, als der sichtbare Jesus, der Herr Jesus im Geist, der Auferstandene begegnet seiner Gemeinde. Und nachdem der Herr Jesus seiner Gemeinde erschienen ist, ist er in den Himmel entrückt worden, der Heilige Geist kam. Und dann hat er weitergewirkt durch die Apostel. Und das ist derselbe Geist, derselbe Jesus, dieselbe Kraft, derselbe Evangelium, der auf zu Lebzeiten Jesu gegenwärtig war, ist auch gegenwärtig nach der Himmelfahrt Jesu. Der Leib Jesu war nach der Auferstehung ein verklärter Leib und er wandelte 40 Tage unter seinen Jüngern, der Herr Jesus, und die Jünger setzten die Arbeit Jesu dann in der Dynamik und Kraft weiter fort. Die Apostelgeschichte zeigt den Weg des Evangeliums von Jerusalem bis nach Rom. Das ist zuerst mal grob bis zu der damaligen Hauptstadt des Reiches. Und es geht schrittweise vorwärts. Und Apostelgeschichte 1, Vers 8, da ist die Anleitung. Ihr müsst nichts mitschreiben. Da steht alles, das meiste steht drin. Nur wenn ihr eure eigenen Notizen machen wollt, könnt ihr dann mitschreiben. Da steht, ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Also, und das ist die Erfüllung der Vision der Botschaft Jesu. Lukas verfolgt mit seinem Bericht eine ganz feste Absicht. Das muss ich also hier vorneweg sagen. Wenn du das studierst, du wirst merken, er verfolgt eine ganz konkrete Absicht. Jeder der Evangelisten verfolgt eine ganz bestimmte Absicht. Matthäus schreibt an die Juden und Lukas schreibt an die Heiden, also die also von Judentum nicht viel wissen, keine Ahnung haben, das auch erklärt auch manche Sachen und manche Städte von Palästina. So, er schreibt an die Heiden. Und natürlich, wie ist das Evangelium von den Juden zu den Heiden gekommen? Also, das wird dort geschildert. Lukas verfolgt also eine ganz feste Absicht, und zuerst einmal ist so eine Apologetik. Er verteidigt das Christentum, dass das Christentum eine Existenzberechtigung hat, dass das Christentum anders ist als das Judentum und eigentlich mit dem Judentum nichts zu tun hat im gewissen Sinne. Es ist also abgekoppelt vom Judentum oder eine gewisse Abkoppelung. Man nimmt zwar die alten Propheten, man nimmt Moses und man nimmt das Alte Testament, aber hier ist etwas ganz Neues entstanden und entsteht was Neues. Lukas verteidigt den Paulus als Missionar. Eigentlich war Paulus ja kein Apostel. Da kam ich erst viel später dazu, und so sein Apostolat wird hier verteidigt. Und dann zeigt Lukas hier ganz bewusst, dass Gott die Heiden erwählt hat und nicht nur die Juden, sodass niemand jetzt exklusiv sagen kann, wir sind das Volk. Nein, Gott liebt alle Völker, alle Menschen und alle Welt. Und es ist interessant, Lukas vergleicht das Wirken des Petrus mit dem Wirken des Paulus. Er stellt Petrus auf der einen Seite dar und auf der anderen Seite Paulus. Und dass Paulus genauso stark ist, genauso mächtig ist, genau die gleichen Wunder wirkt wie Petrus, also dass er ein richtiger, von Gott berufener Apostel ist. Zum Beispiel Petrus und Paulus wirken, stelle gegenüber und dann stelle die verschiedenen Wunder. In Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 11, Heilung des Gelähmten, und das ist beim Petrus. Und in Apostelgeschichte 14, Vers 8 bis 11 ist die Heilung des Gelähmten, der von Geburt auch an auch gelähmt war. Also immer wieder gleiche Wunder. Petrus ist genauso, oder Paulus ist genauso gleichwertig wie der Petrus. Oder der Schatten des Petrus, Apostelgeschichte, wo wir da haben, wo der Schatten des Petrus ist. Und dann sehen wir in Apostelgeschichte 19 die Schweißtücher des Paulus. Sogar seine Schweißtücher haben eine heilende Kraft. Nicht nur der Schatten des Petrus, dass der Petrus so ein mächtiger Mann ist und von Gott begnadigt und berufen ist, nur weil er mit Jesus 3 Jahre zusammen war, sondern auch Paulus ist ein Mann Gottes, ein bewährter Kämpfer des Herrn. Dann sehen wir auch den Erfolg, was Petrus erregt und was Paulus erregt. Apostelgeschichte 5, Vers 17, da erregte den Eifersucht der hohen Priester. Und in Apostelgeschichte 19 sehen wir den Vergleich wieder, da erregt Paulus den Neid der Juden. Die sind neidisch, warum der geheilt wurde. Also gleiche Probleme, gleiche Heilung, gleiche Wunder und dergleichen. Und auch interessant ist in der Apostelgeschichte 8, da ist Petrus und der Simon der Zauberer. Das ist also auch, wo Petrus außerhalb Jerusalems anfängt zu wirken. Und da kommt er nach Samaria, ein Stück weiter. Und da begegnet ihm der Zauberer, Apostelgeschichte 8. Und wir sehen beim Paulus, nachdem er gerade rübergefahren ist auf die Insel Zypern, das erste, was ihm dort begegnet, Apostelgeschichte 13, Vers 6 bis 11, ist der Zauberer Elimas, der ihm widersteht, widerspricht, etc. So, Petrus hat eine Totenauferweckung, was wir haben. Das ist das Mädchen Tabitha. Diese Totenauferweckung. Und das Gleiche ist auch beim Paulus, Apostelgeschichte 20, Vers 8. Die Auferweckung des Jungen, der am Fenster eingeschlafen ist. Auch ein junger Mensch, einmal junges Mädchen, einmal junger Mann. Also diese Auferweckung der Tabitha, Apostelgeschichte 9, Vers 36. So. Lukas verteidigt ganz besonders den Apostel Paulus, weil er mit dem Paulus ja auch zusammen war. Und wahrscheinlich, dass der Paulus ihm sehr viel gegeben und vermittelt hat. Und das erklärt auch, warum er dreimal die Bekehrung des Paulus in seiner Apostelgeschichte erwähnt. Dreimal Kapitel 9. Nein, ich lese gar nicht. Gar nicht. Jetzt horchst du mir zu. Jetzt musst du mir nur zuhorchen. Ich sag dir nachher, wenn wir lesen. Also, ich erzähle dir nur die Einführung zur Apostelgeschichte. Das ist nicht im Material drin. Ist aber irgendwo drin, aber jetzt nicht gerade, dass ich euch vorlese. Also, das ist keine Vorlesestunde. Das könnt ihr zu Hause durchlesen. Ich erzähle jetzt mal. Nachher kommen wir aufs Detail zu sprechen. So, und also Apostelgeschichte Kapitel 9, 22 und 26. Das sind die Zeugnisse, wo Paulus erzählt seine Geschichte oder wie er zum Glauben gekommen ist und betont ganz besonders, dass Gott ihn berufen hat und ihn für den Heiden berufen hat und dass er zu den Heiden geht, erzählte den Juden, erzählte den Heiden und erzählt den Königen, der Macht, der Regierung, den Königen Agrippa und Felix etc. Die Apostelgeschichte betont die Universalität des Christentums. Alle Menschen dürfen kommen, Juden wie Heiden. Interessant ist, ihr werdet immer so einen roten Faden finden. Das Evangelium geht immer zuerst zu den Juden. Nachdem die Juden es abgelehnt haben, geht es erst zu den Heiden. Aber das Evangelium wird immer zuerst den Juden verkündigt. Das ist so das Typische, was Paulus macht. Und wo er keine Juden fand, da ging er direkt zu den Heiden. Aber sonst, das Typische ist, die Juden lehnen es immer ab. Und deshalb, wenn heute so Israel-Fans kommen und sagen, ja, man hat die armen Israeliten, die armen Juden beklaut oder sie enterbt oder entrechnet, sie haben es von sich gestoßen, und zwar von Anfang an. Mit den hohen Priestern angefangen und hier Apostelgeschichte zeigt es, wie sie Stück für Stück das Evangelium und Jesus abgelehnt haben. Die hohen Priester haben in den Evangelien Jesus abgelehnt, als er sichtbar war, und sie lehnen auch die Aposteln ab, die von Jesus sprechen. Noch ganz kurz ein paar Gedanken. Der Lukas zeigt, dass der Auftrag Jesu von Jerusalem ausgeht. Weißt du, normalerweise hat Jesus in Nazareth und Galiläa angefangen. Aber Judas interessiert sich nicht groß für Galiläa. Nicht der Judas, der Lukas interessiert sich nicht groß, denn er möchte ja einem Römer zeigen, das Evangelium ist von Jerusalem nach Rom gegangen. Nicht von Galiläa, das ist irgendwo, wo Wuchs und Hase gute Nacht sagen. Galiläa war auch sowieso ein sehr fragliches Gebiet. Von dort kamen gerade aus der Zeit Jesu über 60 Aufstände, also brenzliges Gebiet aus Galiläa. Also deshalb beginnt er in Jerusalem, in Judäa und so weiter. Und dann geht es schrittweise Judäa, Samaria und dann das Ende der Welt. Er zeigt, wie das Evangelium dann zu den Samaritern kam. Zu den gebildeten Juden und dann zu den Griechen, wie das Evangelium sich dort weiterentwickelt. Lukas zeigt auch vor allem, dass die Frauen erreicht worden sind mit dem Evangelium. Und immer wieder, Frauen stehen beim Lukas vorne, auch in seinem Evangelium. Also stehen die Frauen vorne an, wie dann die Ungebildeten, die Ausgestoßenen erreicht werden, die untersten, aber auch die obersten Schichten und auch das Establishment, auch die hohen Kreise. Und hier über die Apostelgeschichte sehen wir, dass nicht nur das arme Volk erreicht wurde, nur die Sklaven, sondern auch die Intelligenz, die Oberschicht, die Regierenden. Lukas ist also einer der ersten Apologeten, also Kämpfer, Streiter, Verfechter des Evangeliums, die dann verteidigen. Also ist der erste christliche Apologet. Die Apostelgeschichte wurde geschrieben. Das ist jetzt meine Feststellung. Das könnt ihr auch aus dem Material dann nachher ausarbeiten. Meines Erachtens wurde das Evangelium geschrieben. Einem Römer, diesem Theophilus wurde geschrieben, der am Anfang nicht Christ ist. Wenn du das Lukas-Evangelium liest und wenn du die Apostelgeschichte liest, du merkst, das sind zwei Arten. Also eigentlich sind von selben Verfassern die Bücher, aber im ersten hochverehrter Theophilus. Also auch die Anrede ist anders. Und dann weiter, er interessiert sich, damit du erfährst, wie es weitergegangen ist mit der Sache. Also er ist jetzt interessiert, möchte weiter wissen, wie das Evangelium weitergegangen ist, wie es die Sache mit Jesus ausgegangen ist. Also dann ist die Apostelgeschichte etwas mehr detaillierter und dann auch feiner, also mehr persönlicher auch. Wahrscheinlich ist er vielleicht auch Christ geworden in dieser Zeit, also dieser Theophilus. So, der Lukas zeigt uns auch hier, dass es überall Verfolgung gab, und zwar immer aus religiösen Gründen, außer, also von den Juden meistens die Verfolgung ausging, gegen die Christen, aber dann, es gibt zwei Verfolgungen, die aus wirtschaftlichen, ökonomischen Gründen waren, die Verfolgung in Philippi, Apostelgeschichte 16, und dann in Ephesus, Apostelgeschichte 19, also aus wirtschaftlichen Gründen, großes Diana. Und dann, als dieser Wahrsagergeist aus dem Mädchen ausgefahren ist und sie keinen Gewinn mehr hatten. Und da hat also, das sind die zwei Verfolgungen, die wir in der Apostelgeschichte haben, die aus rein weltlichen Gründen passierte oder geschah oder zustande kamen. Aber alle anderen Verfolgungen waren religiöse Gründe und ist immer von den Juden ausgegangen. In beiden Städten erwuchs also der Widerstand von Gruppen, die sich vom Christentum bedroht fühlten. Also Lukas Evangelium wurde an einem Ungläubigen zuerst geschrieben, wahrscheinlich Ungläubigen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, ihr werdet das im Material nachher finden und könnt eure eigenen Gedanken darüber machen. Aber der Mann hat sich interessiert, dieser Theophilus, und dann er wird etwas Genaueres wissen, deshalb auch die Apostelgeschichte. Deshalb habe ich auch mit der Apostelgeschichte angefangen, weil es etwas Genaueres sein sollte. Und wir wollen genau wissen, wie die Botschaft zu uns kam. So, die Apostelgeschichte hat eine Botschaft, eine endzeitliche Botschaft, eine eschatologische Botschaft, sagt man das im Fach, Jargon, also eine endzeitliche Botschaft, und die ist in Apostelgeschichte 1, Vers 6. Wann richtest du das Reich Israel auf oder das Reich Gottes? Also es geht um die Aufrichtung des Reiches Gottes. Das ist wie ein roter Faden, geht durch die Apostelgeschichte. Wann richtest du das Reich Gottes auf? Und es hört auch mit diesem Gedanken, Apostelgeschichte 28, 31, und er verkündigte das Reich Gottes und trug ungehindert und mit allem Freimut die Lehre über Jesus, dem Herrn, vor. Also es beginnt mit der Aufrichtung des Reiches Gottes, das ist dieser rote Faden. Wie kommt das Reich Gottes zu den Menschen? Und wie passiert das? Und das sehen wir also. Eigentlich auch, Lukas hört auf mit der Aufrichtung des Reiches Gottes in seinem Evangelium. Brannte nicht unser Herz und so weiter? Und wann wirst du Israel aufrichten und so weiter? Und was ist dann passiert, als mit den Emmaus-Jüngern, wo er dann redet? Also damit hört er auf, schwappt rüber in der Apostelgeschichte. Die Jünger fragen, wann wirst du das Reich aufrichten und so weiter? Und es euch gebührt nicht Tag und Stunde zu wissen, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Das Stichwort der Apostelgeschichte ist, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist also dieses Stichwort, das wie ein roter Faden durch die ganze Apostelgeschichte geht. So, in Lukas, das ist also dieses Aufrichten des Reiches Gottes ein ganz wichtiges Thema. Deshalb, wie kommt das Reich Gottes bis nach Rom? Und wie passiert das alles? Das sind die kleinen Etappen. Und es ist schön zu wissen, festzustellen, dass das Reich Gottes sich planmäßig, von Gott planmäßig aufgebaut und so weiter, von Gott gelenkt und von Gott gesteuert geht. Und zuerst die Ablehnung und dann fasst das Wort Gottes immer mehr und mehr Fuß. So, wenn du jetzt dein Material annehmen möchtest, Seite 1, die Apostelgeschichte, die Einleitung, also es ist die Sendung Jesu. Wer war dieser Lukas? Ich überfliege es nur, ihr werdet es nachher zu Hause in aller Ruhe durcharbeiten und die Bibelverse nachlesen. Er war ein Arzt, aber du musst wissen, was war damals in der Antike im Altertum ein Arzt? Wahrscheinlich war Lukas ein Sklave, der freigelassen wurde und wahrscheinlich vom Theophilus, dass er mal beim Theophilus war und aus Dankbarkeit hat er gesagt, Lukas, du bist frei. So, und aus Dankbarkeit hat er ihm, nachdem er vielleicht Christ geworden ist, hat er gesagt, ich schreibe dir die Geschichte von Jesus. So, das könnte der Grund sein, er war ein Arzt. Und in jener Zeit waren Ärzte talentvolle Sklaven, gute Menschen, und die hat man dann freigelassen. Also muss ein Freigelassener sein, denn wir wissen auch um Stephanus, ein Libertiner, das sind auch freigelassene Sklaven, die mal freigelassen wurden. Also in der Urgemeinde gab es also freigelassene Sklaven. Er war ein Grieche, er war kein Jude, ein gebildeter Grieche mit exaktem Denken und an Beobachten gewöhnt. Beim Evangelium sehen wir das sehr deutlich. Er interessiert sich sehr um die Heilung und er beschreibt also medizinische Dinge sehr eingehend. Aber auch hier, er beobachtet und er sagt, ich will das ganz genau dir, lieber Herr Theophilus, schreiben, was genau passiert ist, der Reihe nach. Es kann durchaus sein, dass zu der Zeit von Lukas viele Evangelien kursierten, aber kein Evangelium war für ihn so passend, dass er sagen kann, das kann ich übernehmen, das kann ich dem Mann schicken. Also dann fasse ich mein Buch, mein Material zusammen, bringe das raus. Und Lukas war ja in der Urgemeinde, hat die Maria gehört und deshalb bringt er auch Sachen von Maria, von Stephanus, von Philippus, was er da wusste und kannte und so weiter. Und dann war er mit Paulus unterwegs und während Paulus in Caesarea im Gefängnis war, da hat er 2 Jahre Zeit gehabt, sich da mit der Urgemeinde zu beschäftigen und so die Geschwister auszuhorchen. Wie ist das passiert? Er wollte von den Leuten exakt wissen, wie war es wirklich? Nicht nur, was der Matthäus da schreibt oder was der da schreibt und so weiter. Wie war das? Maria, kannst du mir das erzählen? Oder dann, es lebten ja zu der Zeit noch sehr viele Leute. Wenn ich dann an den Korintherbrief denke, 500 Leute haben Jesus bei der Auferstehung gesehen. Okay. Apostelgeschichte endet abrupt. Die Zeit, wo das abgefasst wurde, ist wahrscheinlich so 60, 62 nach Christus. Also eine so mittendrin. Paulus ist im Gefängnis, in der U-Haft, Untersuchungshaft, und er kann sich frei bewegen mit einem Soldaten zusammen mit der Wache und er kann predigen. Wahrscheinlich war dieser Soldat auch schon gläubig, denn du musst vorstellen, es war also erlaubt, aber er musste mit der Hand gefesselt sein. Paulus, er schreibt da immer wieder mit Fesseln, er ist in Fesseln, in Banden. Also der hat den Soldaten dabei gehabt, der Soldat ist überall mitgegangen, wenn er vorne stand an der Kanzel, stand er mit seinem Soldaten dabei, beziehungsweise so die Wache. Er hat immer die Wache gehabt, er konnte nicht weg, aber er hat Ausgang gehabt, er war ja in der U-Haft. Der war ja nicht verurteilt. Und wir wissen nicht also, wie die Verurteilung ausgegangen ist. Auf jeden Fall, man hört nicht mehr viel davon, es bricht abrupt ab. Die Apostelgeschichte hat ihren Ziel erreicht, den Weg von Jerusalem nach das Evangelium nach Jerusalem, nach Rom. So, und wahrscheinlich wurde die Apostelgeschichte in Rom abgefasst, sagen die meisten Ausleger. Lukas hat, wenn du jetzt auf Seite 2 bist, Lukas hat Traditionsmaterial verwendet, was er damals fand. Das schreibt er auch gleich in der Einleitung, in den ersten Versen. Und die Mini-Apostelgeschichte haben wir ja bei Markus 16, Vers 9 bis 20. Also da ist die Mini, die Apostelgeschichte, also in Kleinformat, also in Briefmarkengröße. Sie zogen aus und predigten überall, und da stand ihnen der Herr bei und bekräftigte ihre Verkündigung durch Zeichen, die er geschehen ließ. Das ist Apostelgeschichte in Kleinformat. Und hier baut Paulus jetzt das aus, was wirklich geschehen ist. Lukas verwendet Wundergeschichten, die den Aposteln zugeschrieben wurden damals, um zu beweisen, dass Jesus immer noch derselbe ist, dass Jesus immer noch Wunder wirkt. Also das hat er auch ganz klar beschrieben, die Heilung des Lahmen, Heilung des Aeneas in Lydda, die Auferweckung der Tabitha und so weiter, all das. Interessant ist, als er das schreibt, gab es schon überall im Land Gemeinden, sogar als Petrus dann predigte, es gab überall Gemeinden inzwischen, denn durch die Verfolgung, die bei Stephanus entstanden überall Gemeinden, wo die Christen hingingen. Interessant ist noch, also bei den Aposteln, bei diesen Wundern, dass es auch Gerichtswunder gab. Also Paulus verwendet ein Gerichtswunder. Du sollst also für eine Weile blind sein, Elimas. Dann haben wir verschiedene Wunder, andere Wunder, Befreiung im Gefängnis, Dämonenaustreibung bei der Magd. In der Apostelgeschichte lassen sich gewisse Hauptströme von Überlieferung herausarbeiten. Zuerst einmal Kapitel 1 bis 5, die Urgemeinde, was man dort angetroffen hat. Dann hat man das Wirken der einzelnen Personen, insbesondere Petrus und Philippus. Auch Stephanus, die Steinigung des Stephanus. Dann, wir müssen wissen, Lukas war wahrscheinlich auch in der Gemeinde in Antiochien, die ganzen Spannungen, Juden, Christen, Heiden, Christen in der Gemeinde in Antiochien, das ist auch eine Überlieferungsquelle. Und hat natürlich der Reisebericht, wo er selbst dabei war. Und das bringt ja alles schön zusammen. Ein Drittel der Apostelgeschichte ist Redestoff. Wir haben 25 Reden in der Apostelgeschichte, die aufgelistet worden sind. Es muss aber niemand glauben, dass jetzt sich Lukas hingesetzt hat und alles mitgeschrieben hat. Das sind Predigten oder Traktate oder was auch immer gewesen ist, hat er hier alles verarbeitet. Also, eine gute Predigt hält man immer wieder. Die hält man nicht nur einmal, sondern hält man immer wieder. Und diese Predigt hat er dann aufgegriffen, was die ersten Christen als Verteidigungsrede etc. gehalten haben oder was sie gepredigt haben. Auch die Missionspredigten von Paulus und Petrus, die hat man dann zusammengetragen. Also 25 Reden sind also da drin von Stephanus und von anderen die Rede. Und auch von Paulus, wie er in Athen predigt, auch da diese typische Heidenpredigt. Diese Reden zeichnen ein ähnliches Schema immer wieder, immer situationsbezogene Einleitung. Ich bin rumgegangen, habe angeschaut und habe die beobachtet, die seien sehr religiöse Menschen, und habe den Altar des unbekannten Gottes gefunden. Also immer wieder so, die knüpfen irgendwo an irgendetwas. Also typisch, wie baue ich meine Rede auf oder meinen Vortrag? Das ist auch so etwas Persönliches. Dann, was typisch ist, also wenn Sie vor Juden stehen, Aposteln, Petrus oder Stephanus oder Paulus, zuerst einmal betonen Sie die Schuld der Juden am Tod Jesu. Ihr habt ihn gekreuzigt, das ist die Pfingstpredigt ganz massiv. Dann versuchen Sie, die Botschaft rauszubringen, dass die Zeugen sind, dass Jesus auferstanden ist, dann bringen sie einen Schriftbeweis, er musste verworfen werden, er musste gesteinigt werden. Das, was Jesus den Emmaus-Jüngern erzählt, musste nicht Christus leiden, musste Christus nicht auferstehen und so weiter, das wiederholt sich immer wieder in den Predigten der Aposteln. Und dann natürlich am Ende steht immer eine Aufforderung zur Umkehr und Buße. Immer wieder, Leute, tut Buße und so weiter, das ist immer wieder drin. Natürlich, du rast. Es gibt also Predigten, also wo die sagen, hör auf damit. Es gibt eine unvollendete Predigt, das ist die Predigt in Athen. Da wurde Paulus unterbrochen, vielleicht ausgepfiffen. Was will der lauter Bube? Das ist eine unvollendete Predigt. Er kam nicht zum Schluss. Wenn er zum Schluss gekommen wäre, vielleicht hätten sich Leute bekehrt. Aber er kam nicht mehr zum Schluss, nachdem er über die Auferstehung anfing zu sprechen. So, Was auch interessant ist, nicht nur diese 25 Reden, dass in der Apostelgeschichte drin sind, von Männern Gottes, im Auftrag Gottes, sondern wo auch der Herr vom Himmel noch zu den Leuten redet. Wir haben also einige Reden, wo Gott vom Himmel redet. Ich denke, die Rede Gottes zum Saul, 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 warum verfolgst du mich? Das ist auch eine Rede Gottes, auch wenn es nur ein Satz ist, aber es ist eine Rede Gottes. Oder dann die Rede zum Ananias, Ananias, geh hin und leg ihm die Hände auf. Oder dann auch, dass Saulus angekündigt wird, Apostelgeschichte 22, er war im Tempel im Gebet, zu welchem Zeitpunkt auch jetzt immer, und eile und so weiter, die werden dein Zeugnis nicht in Jerusalem aufnehmen. Also auch eine Rede vom Himmel. Und dann, dass Gott ihn sendet zu den Heiden, zu den Unbekehrten, also die Rede vom Himmel. Dann die Rede beim Petrus, wo der Herr erscheint, das ist auch eine ganz wichtige Rede, mit diesem Tuch vom Himmel, auf Seite 4, 5 bei euch, vom Himmel, dieses Tuch, und sagt, nimm, iss und schlachte. Auch eine Rede vom Herrn. Praktisch ohne diese Rede, ohne dass der Herr vom Himmel geredet hätte, wäre Petrus nie zu den Heiden gegangen. Aber das war so die Vorbereitung. Also die Rede vom Himmel. Dann Paulus im Korinth, als er dort Angst hat und von Athen zurückkommt, fürchtet er sich. Und dann sagt der Herr, fürchte dich nicht und schweige nicht, denn niemand soll dich antasten und niemand soll dir widerstehen. Dann in Apostelgeschichte 23, in Jerusalem, sei getrost, Paulus, denn so wie du mich hier in Jerusalem bezeugt hast, so musst du auch noch nach Rom bezeugen. Das hat seinem Leben die Schau gegeben. Also immer wieder die Visionen und die Offenbarungen. Es ist ganz arg wichtig. Es gab keine neuen Offenbarungen. Die sind gegeben worden, die standen fest. Also was dieses ganze Reden vom Himmel, das ist nichts anderes als Dienstanweisung. Wie geht's weiter? Also wo der Herr redet und wo der Herr zeigt, auch auf dem Schiff. Also hab keine Angst. Ihr werdet nicht umkommen. Also nur Informationen für die Arbeit. Es ist auch wichtig, wenn Gott zu uns redet. Was Gott uns gibt, wir werden keine neuen Lehren bekommen. Und das wären Irrlehren, wenn wir das kriegen würden. Also was an Lehren, also was Information ist, das ist uns geoffenbart worden, ist eigentlich abgeschlossen. Was wir kriegen vom Herrn als Reden Gottes, Wegweisung, wie geht's weiter? Wo muss ich hin? Oder ich habe Angst. Herr, tröste mich, hilf mir, dass Gott uns tröstet. Wir kriegen also immer, also das Reden Gottes heute ist Dienstanweisung, Arbeitsanweisung, Ermutigung zum Dienst. Ganz arg wichtig, ganz bei der Apostelgeschichte, wenn du es liest, es sind keine neuen Lehren gegeben worden. Das hat er vom Herrn bekommen, das haben die Aposteln gelehrt und sie blieben in der Apostellehre, sie blieben in der Gemeinschaft. Und immer wieder, das Interessante ist, wenn Paulus als Missionar rausgeht, er geht immer zurück nach Jerusalem. Von diesen Missionsfeldern, er will den Kontakt zu der Urgemeinde nicht verlieren. Er will testen, bin ich richtig? Glauben wir genau das Gleiche, was die auch da glauben. Also das ist immer wieder dieser Muttergemeinde, nicht nur Antiochien, sondern immer wieder sein großes Bedürfnis, zurück nach Jerusalem. Auch wenn die nicht einverstanden sind mit ein paar Sachen. Und die sind auch nicht einverstanden. Und du musst auch nicht mit allem einverstanden sein. Aber Paulus will sich also ganz gewiss sich der Mutterkirche vergewissern. Das ist dieser universelle Glaube, was uns eins macht. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Also immer wieder zurück. Ist das noch original? Okay, dann theologische Schwerpunkte in der Apostelgeschichte. Lukas baut einige Sachen auf, was neu ist. Apostel zum Beispiel, Propheten, Diener, Diakone. Also da, hier, das ist also diese theologische Schwerpunkte. Älteste, Paulus setzt der Älteste ein. Aber das werdet ihr alles herausfinden. Dann der Zweck des Buches sollte also diesen Theophilus ermutigen. Wie verhält sich das mit dem Christentum? Interessant ist noch in der Apostelgeschichte, eigentlich ist es den Juden verboten, Menschen zu zählen. Eine Sünde für David. Aber Apostelgeschichte ist an die Heiden geschrieben. Die Heiden haben nicht dieses Gesetz. Und deshalb ist ihnen nicht verboten. Und wir sehen also, die Juden haben ihr Gesetz. Die müssen sich an diesem Gesetz halten. Die sind verdammt dafür. Oder verurteilt. Sie müssen das Gesetz halten. Aber diese Heiden müssen das Gesetz nicht halten. Guck mal, der Zähler, 3000 kamen zum Glauben. Eigentlich, der Jude darf Tiere zählen, darf alles zählen, bloß er darf Menschen nicht zählen. Aber immer wieder in der Apostelgeschichte, 5000 kamen wieder zum Glauben. Du siehst also das Typische. Also, da werden jüdische Tabus bewusst gebrochen. Was den Heiden kein Gesetz ist. Die Heiden sollen dieses Gesetz nicht haben, ob es Sabbat ist oder Beschneidung ist, was es auch immer ist. Also Christentum ist ganz was anderes, nicht Judentum. Und deshalb, wir sehen also in der Apostelgeschichte, wie kam das Evangelium von Jerusalem nach Rom? Zuerst so etappenweise. Zuerst Jerusalem, dann Judäa, dann Samaria, immer weiter weg und vom Judaismus und dann am Schluss ist Rom. Zuerst wird das Evangelium mündlich weitergegeben, aber dann, nachdem die ersten Leute, die ersten Heiligen entweder ermordet oder gestorben sind, hat Lukas dann gesehen, es ist notwendig, dass wir die Augenberichte aufschreiben, Lukas 1, Vers 2. Und am Anfang wurde ja alles mündlich erzählt, lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe, aber du musst es was schwarz auf weiß haben, deshalb wurde es auch aufgeschrieben. Lukas recherchiert in diesen Geschichten und versucht der Reihe nach zu erzählen, Seite 6. Ich überfliege es nur, damit ihr das wisst und damit ihr seht, das können nachher alles selber durcharbeiten. Lukas schreibt Geschichte, um eine Botschaft zu verkündigen, in so einer Geschichtsform. Er schreibt die Geschichte Jesu. Er will den christlichen Glauben untermauern und vertiefen. Die Apostelgeschichte ist eine Geschichte, wie Jesus seine Arbeit durch den Heiligen Geist und der Apostel nach seinem Tod weiterführt. Das ist also Apostelgeschichte. Wie Jesus in Aktion als Haupt der Gemeinde ist und dass die Leute Jesus durch den Heiligen Geist kennenlernen können, wie der Heilige Geist die Leute führt und dergleichen und wie sie dann die Botschaft bekommen und wie die Botschaft dann rüberkommt. Die Apostelgeschichte zeigt die Anfänge der Gemeinde. So, das sind so die Grundwahrheiten. Zur Zielsetzung der Apostelgeschichte kann auch noch gesagt werden, dass zuerst einmal der Glaube im Judentum die Wurzeln schlägt. Denn in der Bibel heißt es, das Wort des Herrn wird von Jerusalem ausgehen. Das muss stimmen. Deshalb hat auch Lukas ganz bewusst Jerusalem als Zentrum der Verkündigung genommen. Und nicht Nazareth und nicht Galiläa und nicht Kapernaum. Wobei Jesus die meiste Zeit mehr in Kapernaum war und in Galiläa war. Er war nur kurze Zeit nur für die Festtage in Jerusalem. Er war nicht dauernd in Jerusalem. Aber er fixiert sich auf Jerusalem, denn es muss das Wort Gottes zur Geltung gebracht werden. Von Jerusalem geht das Wort des Herrn aus. In Jerusalem ist das Wichtigste passiert, für ihn jetzt. Und nach der Darstellung ist auch so passiert. Dort war das religiöse Zentrum, der Tempel und so weiter. Dann geht die Botschaft weiter nach Antiochia, der drittgrößten römischen Stadt. Nach Antiochia, dort entsteht dann die Gemeinde. Die Heiden nehmen von dort aus das Evangelium auf und sie nehmen Kontakt zu den Heiden. Cornelius, seine Bekehrung ist so wichtig, ein Schlüsselereignis durch die Führung von Petrus. Und so Stück für Stück dann rückt Paulus in den Blickpunkt. Am Anfang ist Barnabas, der sich um Paulus kümmert, aber dann übernimmt Paulus die Führung im Team. Paulus besucht mehrmals Jerusalem aus verschiedenen Gründen. Das erste Mal von Antiochien aus, ja noch, man streitet sich darüber, warum er nach Jerusalem gegangen ist. Es war ja wahrscheinlich vor dem Apostelkonzil, er bringt eine Spende für die Armen in Jerusalem. Eine ganz wichtige Sache, warum bringt Paulus die Spende für die Armen in Jerusalem? Warum sammelt er für die Armen? Auch später nachher, er sammelt leidenschaftlich für die Armen, überall wo er hinkommt, sammelt er für die armen Juden in Jerusalem. Und ich darf eine Wahrheit sagen, es ist vielleicht nicht bekannt, Paulus hat Dreck am Stecken. Er hat die Gemeinde zerstört, durch die Verfolgung, die Gläubigen in Armut gestürzt und er fühlt eine Schuld, ich muss hier was gut machen. Und deshalb so sein großes Bedürfnis, ich muss den Armen in Jerusalem helfen. Also, das werdet ihr auch nachher feststellen, immer wieder, er bettelt sich fast zu Tode, kommt deswegen fast sogar ins Gefängnis, oder er kommt dabei ins Gefängnis, während er die Spende rüberbringt. Also Paulus ist mehrmals in Jerusalem, aber von dort geht er dann immer wieder in die Welt hinaus. Apostelgeschichte und der geschichtliche Hintergrund. Die Welt, in der das Christentum seine Anfänge hatte, war das Römische Reich, das Christentum. Da kam nach Europa das Evangelium und bis an den Grenzen der Erde soll das Evangelium verkündigt werden. Aber das Heimatland, das Ursprungsland, das Offenbarungsland war Israel, Volk Gottes, die Juden. Und Gott hat mit denen Geschichte gemacht, aber nachdem sie es nicht angenommen haben, hat Gott es abgekoppelt. Die Apostelgeschichte zeigt die Gemeinde Jesu in ihren ersten Ursprüngen. Eigentlich müssten wir die Apostelgeschichte nicht Apostelgeschichte schreiben, weil da kommen nur ein paar Aposteln vor. Da kommt Johannes und Petrus kurz und dann Paulus. Paulus, also jetzt war ein Missionar. Eigentlich müsste man die Apostelgeschichte Missionsgeschichte nennen. Das Reich Gottes ist ein großes Thema in der Apostelgeschichte. Die Wirkung des Heiligen Geistes ist ein großes Thema. Interessant wird, die Apostelgeschichte bezeichnet Jesus als den Herrn. Weißt du, die Juden glauben an den Messias, erwarten den Messias. Aber in der Verkündigung, Apostelverkündigung kommt Jesus als der Herr. Warum? Denn der Kaiser von Rom war der Herr. Und praktisch als Gegenstück vom Kaiser von Rom setzen die Prediger, setzen insbesondere Lukas, Jesus ist der Herr, nicht der Kaiser. Eigentlich, die Juden haben nur den Messias erwartet. Also wenn wir die anderen lesen, ist es immer nur um den Messias. Also das ist unsere Hoffnung, Hoffnung Israels. Aber der Herr, der das Reich beherrscht, der Herr. Ein Titel, der auch vorkommt, den auch Jesus selbst verwendet hat, Stephanus in seiner Predigt, Menschensohn. Aber sonst, Apostelgeschichte ist dominierend, der Herr. Und wenn wir König Jesus singen, wir müssen aufpassen, der ist nicht unser König. Der ist der König der Juden. Am Kreuz hieß es, Jesus von Nazareth, König der Juden, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht der König. Also wenn du Jude wärst, könntest du sagen, mein König. Aber du bist kein Jude wahrscheinlich. So ist es nicht dein König, es ist dein Herr. Aber du siehst theologisch. Es ist theologisch. Und wir sind nicht mehr jetzt in der Monarchie. Jesus ist der König der Juden, der und so weiter kommt als König der Juden, in den sie gestochen haben, werden sie sehen. Okay, die Apostel wollen vor allem Zeugen sein, sind es auch, bezeugen in ihren Reden immer wieder Jesus und sterben und leiden sogar als Zeugen, sie sind Augen- und Ohrenzeugen, berichten immer wieder, was sie gesehen und gehört haben, authentisch. Und Lukas versucht immer wieder, so Zeugen aufzurufen, wie beim Gericht. Und musst bedenken, dass die Römer waren ja mit Gericht ständig verquickt, entweder als Zeugen oder als Angeklagte. Und deshalb Zeugen treten auf. Wir sind auf Seite 9, Seite 10, gehen wir weiter. Wenn ihr wollt, ihr müsst das andere nachher in aller Ruhe zu Hause durcharbeiten. So, ich gebe euch nur das Wesentliche, so ein paar Punkte. Die Apostelgeschichte beginnt mit einem Gebot. Bleibet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Also eine Sendung, bleibet in Jerusalem. Also das ist so wichtig, dass wir Gott gehorchen müssen, bevor Gott uns gebraucht. Bleibet in Jerusalem. Also bis die Verheißung des Vaters kommt, bis der Beistand kommt, der Heilige Geist. Ein Lieblingsthema von Lukas ist der Heilige Geist, schon am Anfang, wenn du das Lukas-Evangelium liest, der Heilige Geist überschattet die Maria, der Heilige Geist für den Johannes im Mutterleib, also der Heilige Geist ist immer ein Lieblingsthema beim Lukas, aus welchen Gründen auch immer, und erscheint als die Kraft Gottes, die Macht Gottes, also sein Lieblingsthema. Dann kommen die Gaben des Geistes, die Charismen. Es ist interessant, auch die Zungensprache, die kommt am Pfingsten vor, kommt in Samaria vor, kommt beim Cornelius vor, die Sprache, Zungensprache, also ein Zeichen der Geistestaufe. In der Predigt, als Petrus kommt zum Cornelius, empfangen die Leute während der Predigt den Heiligen Geist, sprechen in Zungen. Und dann sagt Petrus, ja, die haben den Heiligen Geist genauso empfangen wie wir. Was hindert euch noch? Jetzt müssen wir taufen. Und du siehst, wie Gott manchmal Schablonen bricht. Weißt du, eigentlich müsste die Taufe und dann erst Geistestaufe kommen. Aber hier hat Gott einfach ein Tabu gebrochen. Und das zeigt auch, weißt du, wenn du sehr aufmerksam Lukas und seinen Bericht hier der Apostelgeschichte liest, du siehst, wie manche Tabus, die wie so eingefleischt haben, religiöse Tabus, gebrochen werden. Warum? Der Heilige Geist ist da und dann kommt die Taufe. Und lass sie taufen. Und natürlich war das schon eine Sache, dass Petrus die getauft hat. Er hat sie in die Gemeinde aufgenommen. Durch die Taufe sind sie aufgenommen worden in dem Leib Jesus, Cornelius und sein Haus. Und jetzt gehen wir so ein paar Verse immer durch, Stück für Stück oder Kapitel 1 bis 7, also den ersten Teil der Apostelgeschichte. Ein großer Teil ist die Himmelfahrt und ein sehr wichtiger Teil ist die Himmelfahrt. Warum? Weil die Himmelfahrt ist eigentlich ein Zeichen, Jesus ist angekommen. Also er ist beim Vater angekommen. Wir sehen auch nachher die Begründung, dass Jesus angekommen ist bei Stephanus, bei seiner Steinigung. Und ich sah den Himmel offen und Jesus stehen zur Rechten der Majestät Gottes. Also Jesus ist angekommen. Und dann Saul von Tarsus verfolgt den Unsichtbaren und der Herr erscheint ihm vom Himmel in einem Licht. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Also der Herr ist im Himmel angekommen. Ein ganz wichtiger Fakt. Ohne der Himmelfahrt könntest du das nicht glauben. Er ist der hohe Priester dann dort. Für uns wird im Hebräerbrief erwähnt, eine Wolke kam und nahm ihn weg. Also Jesus ist nicht so einfach wie eine Rakete hochgeschossen in den Himmel, sondern plötzlich verschwand er von ihren Augen. Eine Wolke kam und die Wolke spielt in der Bibel eine ganz große Rolle im Alten Testament. Und wir sehen, wie das alles so verknüpft ist, das Alte und Neue Testament, die Wolkensäule, die Gegenwart des Herrn, die Wolkensäule, die dann im Tempel war, die Herrlichkeit Gottes, dass sie nicht mal mehr stehen konnten dort. Und diese Wolke, dieselbe Wolke, die Jesus auf dem Berg der Verklärung schon einhüllte, und eine Wolke bedeckte ihn, und er sah Moses oder Elia oder die Jünger sahen ihn, und dieselbe Wolke ist es, die plötzlich so einhüllt, und er ist weg. Der stand nur gerade da neben mir, hat sich aufgelöst, ist weg. Das war die Himmelfahrt. Nicht irgendwie, dass Jesus da plötzlich davon geschwebt ist, und sie guckten, sie starrten, wo ist er geblieben? Und dann kommt die Botschaft vom Himmel: Dieser Jesus wird genauso wiederkommen, wie er gen Himmel gefahren ist. Also diese endzeitliche Botschaft. Was beim Lukas auch hier ganz arg wichtig ist, jetzt nur in seiner Apostelgeschichte wird noch mehr zum Tragen kommen, wie hier, die Entrückung. Die Entrückung und die Wiederkunft Jesu hat praktisch Lukas in seinem Evangelium verschiebt es weit nach hinten, ist noch nicht gekommen. Deshalb, dieser Jesus wird genauso wiederkommen, wie er gen Himmel gefahren ist. Also da ist eine Verschiebung. Leute, wartet nicht, dass der Herr jetzt gerade kommt. Da musste erst mal einiges passieren, muss das Evangelium in alle Welt gepredigt werden, der Auftrag Jesu, Missionsbefehl erfüllt werden. Also, er kann nicht kommen. Also, wir sehen aber eine Verschiebung. So wie er gen Himmel fuhr, so wird er auch wiederkommen. Aber im Lukas kommt es noch, im Evangelium kommt nachher viel stärker. Siegreich ist der Auferstandene gen Himmel gefahren. Der Erhöhte vom Kreuz ist also nicht am Kreuz hängen geblieben, sondern hinaufgefahren zum Vater. Dann werden die Ämter des Erlösers durch die Himmelfahrt ausgelegt. Er ist jetzt das König, Priester und Prophet. Das, wo er gelästert wurde bei der Kreuzigung, da wird er von Gott jetzt geehrt. Er ist König, Priester und Prophet. Das priesterliche Amt. Er ist in das Allerheiligste eingegangen. Und damit ist die Rechtfertigung des Gekreuzigten stattgefunden. Gott hat ihn aufgenommen. Das ist mein lieber Sohn, an dem das Wohlgefallen ruht, und hat die Herrschaft angetreten. Die Himmelfahrt ist eigentlich die Thronbesteigung Christi. Vorher konnte man vielleicht gar nicht sagen, er ist Herr, aber nach der Himmelfahrt, er ist der Herr geworden. Die Herrschaft Jesu durch den Heiligen Geist. Der Herr wirkt jetzt durch den Heiligen Geist in der Gemeinde, durch die Apostel. Durch die Apostelhände geschahen Zeichen und Wunder. Der Heilige Geist hat früher im Alten Testament nur Einzelne befähigt. Hier in der Apostelgeschichte sehen, und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist für alle Gläubigen und nicht nur für ein paar Exklusive. Also es sind einige Unterschiede zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und da sieht man, mit der Apostelgeschichte bricht das Neue Testament an. Die neue Zeit der Gnade. Und dann berichtet Lukas von den Gemeinden, die Entwicklung der Gemeinden, wie sich die entwickelt haben. Zuerst eine kleine Gruppe mit Aposteln auf dem Söller. Das ist auf Seite 12 bei euch. Nee, ja, denke ich, Seite 12, ja. Auf dem Söller. Es ist das gleiche Platz. Und deshalb, es knüpft immer. Die Apostelgeschichte und unser Evangelium und unser Halt knüpft immer am Judentum. Aber es ist nicht das Judentum. Knüpft aber an, bleibt dort nicht stehen, sondern es geht weiter. Gottes Sache, Gottes Werk, Gottes Offenbarung geht weiter. Die Ausgießung des Heiligen Geistes fand statt auf diesem Obergemach, auf dem Söller. Dieses Haus gehörte wahrscheinlich Johannes Markus, dem reichen Jüngling, der also nicht loslassen wollte, beziehungsweise seiner Mutter. Und in der Predigt ist es interessant, wo Petrus sagt, während der Predigt am Pfingsten, und sein Grab, liest es in eurer Bibel sehr aufmerksam, und sein Grab ist unter uns. Nicht, dass es jetzt hier irgendwo in Jerusalem ist, nein, unter uns. Und wenn du nach Jerusalem fährst, im Zionsberg, und dann diesen Söllerraum besuchst, dann wirst du oben den Söller finden und unten ein Schrein, oder praktisch man sagt, das ist Davids sein Grab, bis heute. Also in der Apostelgeschichte steht, und sein Grab ist stocktiefer unter uns. Das war Zionsberg, wahrscheinlich, also durchaus, dass das damals war, dass es also so ist. Denn auch in diesem Raum hat auch das Passamahl stattgefunden. Und der Herr, deshalb ist Christus gekommen, die Hütte Davids wieder aufzurichten. Und damit die Herrschaft Davids ewiglich ist. Denn nur über Jesus ist die Herrschaft Davids ewiglich begründet. Dieser Söller, das war Gemeindezentrum, das Haus des Gebets als Gegenstück zum Tempel. Der Tempel ist zu einer Räuberhöhle geworden. Christus ist immer wieder reingegangen und hat durchgeputzt, aber das hat nicht viel genützt. Der war gerade draußen, da kamen schon wieder die Händler rein. Aber hier immer wieder, dieser Söller ist immer eine Gebetsstätte. Immer wieder beten die Leute. Dort findet das Brotbrechen statt. Dort, wenn als Petrus im Gefängnis ist, wird gebetet. Also immer wieder eine Stätte des Gebetes. Dort findet auch dann der Heilige Geist, die Ausgießung statt. Was typisches ist beim Lukas noch immer der Lobpreis der großen Taten Gottes. Er wird, weißt du, er ist richtig römisch, griechisch, stellt die großen Taten Gottes ganz groß. 3000 bekehren sich, 5000 bekehren sich. Und das Evangelium breitet sich überall aus, weil der Römer denkt in anderen Dimensionen, denkt nicht so jüdisch und kleinkariert und unsere Provinz, Palästina. Also, denkt, also er kleckert nicht, er glotzt. Das ist also das Typische beim Lukas hier, wenn du es so aufpasst. Lukas immer preist die großen Taten Gottes und dann die Zungensprache als Wiederherstellung der Sprachverwirrung von Babylon. Und dann zeigt er Stück für Stück, wie das Reich Gottes von den Juden weggenommen wird und einem anderen Volk gegeben wird, das seine Früchte trägt. Das ist, geht wie ein roter Faden durch die Bibel. Die Gemeinde wird als Ekklesia genannt, hat auch ein paar andere Namen, aber das findet ihr nachher selber raus. Wir gehen weiter. Ich glaube, was ist das für eine Seite bei euch? 15 vielleicht? Ach, guck mal, das ist noch 13. Ja, 12 habe ich wahrscheinlich gelöscht. So, Lukas betont einige Sachen in der Gemeinde, was da damals war. Sie blieben in der Lehre der Apostel, Apostelgeschichte 2,42. Sie blieben in der Gemeinschaft. Und das war für sie so wichtig. Und er berichtet ein paar Sachen über das Leben der Urgemeinde, wie sich dort alles ablief und sich abspielte, die Urgemeinde. Über das Gebetsleben, wie sie beten. Sie beten einmütig. Das Wort einmütig heißt es mit einer Stimme. Also da hat nicht nur einer gebetet, haben alle gebetet. Einmütig. Das haben, weißt du, das einer nacheinander so. Oder hast nur der Prediger betet. Alle haben gebetet. Einmütig, einstimmig. Berichtet über das Abendmahl, einige Ansätze zu der kirchlichen Organisation, Apostelgeschichte 6, Wahl der Diakone, weil die Arbeit zu viel geworden ist, die Sache ist gewachsen. Dann die Einrichtung von Propheten und Lehrer in der Gemeinde, Presbyter später. Und es ist interessant, wenn Petrus in Jerusalem ist, ist er ein Ältester. Das ist kein Apostel, ein Mitältester. So in Jerusalem. Sobald er Jerusalem verlässt, ist er Apostel. Also, und deshalb, wir sehen auch bei dem Apostelkonzil, wir nennen das Apostelkonzil so, aber das sind die Ältesten. Jakobus war ein Ältester in der Gemeinde. So, also in der Gemeinde sind Brüder gewesen, und die sind gleichwertige Brüder. Es ist auch interessant, Petrus und die Elf traten auf. Also immer in eine Einheit und Einmütigkeit, und er war einer der Mitältesten. Also das ist typisch in der Apostelgeschichte. Und der Herr wirkte immer, wenn er draußen war, was draußen tat, wirkte durch den Apostel Paulus. Die Apostelgeschichte könnte man auch bezeichnen, das Evangelium des Heiligen Geistes. So könnte man auch die Apostelgeschichte umschreiben. Das Evangelium des Heiligen Geistes. Kapitel 3, wenn wir da weitergehen, kommt Feindschaft. Weißt du, wenn Gott segnet, These, Antithese, Synthese. So geht es einfach weiter. Wenn Gott segnet, Petrus und Johannes gehen zum Gebet und dann passiert was. Und der Kranke wird geheilt. An der Tempelstür. Weißt du, man fragt sich manchmal, warum hat Jesus denn mal nicht geheilt? Der hat schon damals gebettelt. Der saß schon 38 Jahre dort. Warum hat Jesus nicht geheilt? Und warum haben sie auch nicht sofort geheilt, sondern erst als der Geist Gottes ihnen zeigte, als sie angequatscht wurden, gib uns was oder so weiter, dann sagte er, Gold und Silber habe ich nicht. Also es muss auch die Zeit reif sein für bestimmte Dinge. Aber das gibt eine Verfolgung. Kapitel 4 geht es weiter mit der Verfolgung. Und da passiert schon der erste Bruch, nichts mit den Heiden und so weiter, da passiert erst der erste Bruch zwischen Christen und Juden. Das sind die Anfänge des Bruchs zwischen Christen und Juden. Die Apostel müssen für den Namen Jesus leiden, also die Schmach Christi tragen. Das sehen wir in diesem Kapitel dann so klar. Die Verfolgung, und wir sehen auch die Einmütigkeit der ersten Christen. Sie hatten alles gemeinsam. Die Frage ist, hat sich das durchgesetzt, ist es bis heute so geblieben? Es ist nicht so geblieben, gab es Probleme, Spannungen. Aber ich werde vieles, was ich hier nicht sage oder noch nicht drin habe, weil das Material würde zu viel werden und zu groß, aber das nach und nach, wenn wir nachher die Schriften betrachten, vieles ist hier drin. Weißt du, in der Bibel, in den Evangelien wird über Pharisäer und Schriftgelehrten geschimpft. Da ist eine Sektengruppe, über die wird kaum was gesagt. Das sind die Essener, die Leute von Qumran. und so weiter. Und wahrscheinlich ist Jesus, Johannes der Täufer und so weiter, sehr stark von Qumran, von den Essenern geprägt. Denn das sind die Leute, es kommt im Lukas einmal vor, die auf das Reich Gottes warteten. Die warten auf das Reich Gottes und deshalb sind sie aus dem Tempel rausgegangen, haben auch einen anderen Terminkalender gehabt. Die sind ganz anders gerichtet, so der Tempel, nicht nach dem Priesterkalender, was sie in Jerusalem hatten, sondern sie hatten diesen ursprünglichen Kalender, bevor Salomo das alles so verdreht und verkehrt hatte. Nachdem haben sie, und sie haben auf das Reich Gottes gewartet. Und Johannes der Täufer hat nur 6 Kilometer von Qumran getauft, bevor der Jordan ins Tote Meer fließt. Das war die Taufstelle. Dort ist auch Jesus getauft worden. Und das also sind sehr viele Parallelen. Und die nannten sich Kinder des Lichts. Und wir finden also in den Evangelien immer wieder Kinder des Lichts. Also sie sind die Söhne des Lichts, Kinder des Lichts, die Essener. Also, aber das werde ich später mal erwähnen. Die Bibel erwähnt uns nicht diese Essener, aber viele Wahrheiten kommen da drin. Josephus erwähnt die Essener, beschreibt sie auch. Und man hat diese Rollen am Toten Meer gefunden. Man weiß jetzt heute mehr über die Leute. So, Kapitel 5, Ananias und Sapphira. Die haben einen Herzinfarkt gekriegt, weil sie gegen Gott gesündigt haben. Schlecht, weißt du, schlechtes Gewissen kann zum Herzinfarkt führen. Das war hier der Fall, was passierte. Apostelgeschichte 5. Aber weißt du, wir lesen nur diese Geschichte. Aber in diesen Geschichten hat Lukas ganz toll biblische Wahrheiten verpackt. Und hier Apostelgeschichte 5 begründet die Göttlichkeit des Heiligen Geistes. Also die Evangelien begründen die Göttlichkeit Jesu Christi und Apostelgeschichte hier, Kapitel 5, begründet die Göttlichkeit des Heiligen Geistes. Da sagt Ananias, warum hast du Gott gelogen? Und dann, als seine Frau reinkommt, und warum hast du den Heiligen Geist angelogen? Also sie siehst diese beide, wenn du das zusammenbringst, Heiliger Geist ist Gott. Also in diesem Rede, warum? Gott ist Heiliger Geist. Also hier eine Definition, dass der Heilige Geist Gottheit ist. Warum hast du den Heiligen Geist belogen und warum habt ihr Gott belogen? Das ist also die Begründung. Kapitel 5 ist also die Begründung und der Lehre des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist eine göttliche Person oder Persönlichkeit ist. Kapitel 6, die Diakone, 7 an der Zahl. Alles hat Zeichen, Bedeutung. Und das waren alles Hellenisten, also Griechen, griechische Christen. Vielleicht auch Ausländer, aber es waren also Griechen. Stephanus, Philippus, das waren also keine Hebräer. Das Wort Diakon kommt hier eigentlich nicht vor, aber sie tun den Dienst, die Diakonie. Es sind 7 Diakone. Und es ist interessant, die Zahl 12 ist für die Stämme Israels. Und du siehst, wie Gott hier so also auch mystisch versteckt und irgendwie bildhaft und anschaulich arbeitet. 12 ist die Zahl der Kinder Israel, 12 Apostel. Deshalb musste auch nachgewählt werden für die Kinder Israel, dieser Matthias, für Judas Ischariot musste nachgewählt werden. Und 7 ist die Zahl für die Heidenvölker Kanaans, die dort in Kanaan wohnten. Diese 7 Völker, dass auch die das Heil Gottes bekommen. Also das sind also Heidennationen, die sollten alle vertrieben werden, aber die sollten ins Reich Gottes aufgenommen werden, die 7 Völker. Und das ist also schon der Weg, wie das Evangelium weitergeht. Den Stämmen Israels zuerst durch die 12 Apostel und dann nachher, wir sehen Stephanus und Philippus ganz stark, wie er das Evangelium den anderen Völkern predigt. Dann die Steinigung des Stephanus. Stephanus war ein Diakon und hat eigentlich schon die Petrus in Schatten gestellt. Der war voll Glaubens, voll Kraft und voll Heiligen Geistes. Und das ist auch eine Sache, selbst wenn du voll Autorität bist, und du wirst auch Verfolgung haben, Schwierigkeiten, sogar als Märtyrer. Und Zeuge heißt auch Märtyrer. Ihr sollt meine Märtyrer sein, eigentlich übersetzt. Und fast alle Apostel starben, außer Johannes, diesen Lieblingsjünger Jesu, außer dem Johannes starben alle als Märtyrer, alle diese Apostel nachweislich. Irgendwie, wo sie auch immer hinkamen, jeder auf seine Art. Deshalb, ihr sollt meine Märtyrer sein. Also Zeuge Jesu Christi heißt ein Märtyrer Christi sein. Wir kommen zum zweiten Teil der Apostelgeschichte, Kapitel 8 bis 12, der Übergang. Interessant ist, der Philippus predigt zu den Samaritern, geht hin, ganz Samaria bekehrt sich, oder viele Völker, oder viele Ortschaften aus Samaria bekehren sich. Dann kommt der äthiopische Kämmerer Und man fragt sich, warum gerade äthiopischer Kämmerer? Es ist eine Legende, ein Märchen vielleicht, eine Sage. Salomo hat ein Techtelmechtel wahrscheinlich gehabt mit der Königin von Saba und so weiter. Und wahrscheinlich hat er einen Sohn gehabt mit der Königin. Für ihn kein Problem bei diesen vielen Frauen und so weiter. Und dann muss ich vorstellen, sein Sohn, ein Farbiger, sollte auf dem Thron Israel sitzen. Unmöglich, undenkbar. So, er hat wahrscheinlich eine Abfindung gemacht. Und hat gesagt, Saba, geh mal nach Hause, dort, wo du herkommst, nach Äthiopien. Und hat eine Abfindung gemacht. Und da ist etwas Merkwürdiges. Von dem Moment fehlt im Tempel die Bundeslade. Von dem Moment fehlt im Tempel die Bundeslade. Und die Äthiopier behaupten hundertprozentig, also wir haben die Bundeslade und dass der Herr uns in der letzten Zeit und so weiter, also das wieder zusammenbringt und uns offenbart. Man sagt es ja, die Bundeslade ist also untergegangen. Im Tempel fehlt ab Salomo die Bundeslade. Und wahrscheinlich hat er gesagt, nimm den Gottesdienst mit, nimm deinen Glauben mit, denn sie wollte ja, sie war so begeistert von Salomo. Diese Geschichte steht nicht umsonst und zufällig in der Bibel, hat was auf sich. Und deshalb hat Gott gerade die Kuschiten, die Äthiopier, besondere Gnade, die sollen das Evangelium erfahren. Als ich hier auf dem Kirchentag war, dann kommt der Bischof, oder ich komme mit dem Bischof von der äthiopischen Kirche aus Äthiopien zusammen und sage, sag mal, ich habe eine Frage. Ihr Äthiopier, ist tatsächlich bei euch die Bundeslade? Dann sagt er, hundertprozentig felsenfest, und ich habe die Bundeslade gesehen und ich bete ab und zu mal dort und so weiter, und die Bundeslade haben wir. Wir sind bessere Juden als die Juden. Wir glauben an Jesus und wir glauben an das Gesetz. Wir sind beschnitten, wir halten unsere Feiertage, also wir glauben an Jesus. Und du siehst also dieselbe Linie. Deshalb war es gar kein Problem. Das war gottesfürchtiges Volk. Der Kämmerer war da, liest die Jesaja-Rolle, versteht nicht, wovon spricht der Prophet, von sich selbst oder von jemand anders. Also, der war schon vorbereitet. Der war innerlich also schon gläubig, bevor er den Philippus auf den Wagen bekam und der ihm die Schrift weiter auslegte. Philippus geht in die Hauptstadt Samariens, predigt dort, Kapitel 8, dann weiter hier. Das Evangelium dehnt sich weiter aus, eine Vorstufe für diese Heidenmission. Dann kommt die Bekehrung des Paulus. Ananias in Damaskus hat dort eine Gemeinde aufgebaut, war wahrscheinlich Ältester oder Pastor dieser Gemeinde und so weiter. Und dann kriegt er die Berufung, den Auftrag, zum Saul von Tarsus zu gehen, ihn zum Herrn zu führen. Kapitel 10. Wenn du weitergehst, glaube ich, das müsste Seite 19 bei euch sein. Gott selbst setzt die Zeichen, läutet die Zeichen ein und legt fest, dass das Evangelium weitergehen muss. Und eigentlich seit der Zerstörung des Tempels, 70 nach Christus, gibt es für den Juden keinen Extraweg, das heißt keine Erlösung. Deshalb predigt auch Petrus, in keinem Namen ist Heil, ist kein anderer Name den Menschen gegeben, als sie selig werden können, als Jesus Christus. Auch nicht mehr das Gesetz, sondern Jesus Christus ist der Name, wo wir gerettet und bekehrt oder in den Reich Gottes kommen können. Nach der Zerstörung des Tempels, die Juden haben nichts mehr, die können mit Gott nicht mehr versöhnt werden. Sie haben keinen Tempel mehr, sie haben keinen Priester mehr, sie haben keinen Altar mehr, sie haben kein Opfer mehr. Mit was und womit sollen sie versöhnt werden? Also nur mit Schrift und mit der Predigt. Das heißt nicht, sie brauchen also die Versöhnung Christi. Und deshalb, wer Jesus als solches ablehnt, kann nicht zu dieser Gemeinde, zu dem Kern der Erlösten, zu der Erstlingsschar gehören. Wir gehen weiter. In Apostelgeschichte 10 wird klar hervorgehoben, dass Gott gezeigt hat dem Petrus, worauf es ankommt, dass auch die Unbeschnittenen gerettet werden können. Auch die brauchen auch gar keine Beschneidung. Philippus hat keine Probleme gehabt, raufzusteigen beim Kämmerer oder nach Samarien zu gehen, aber Petrus hat große Probleme mit seinen Brüdern. Er selber vielleicht nicht, weil Gott ihn korrigiert hat, aber mit seinen Brüdern hat er Probleme. Dann entstehen neue Gemeinden von mutigen Leuten in Antiochien. Diese Gemeinde ist sehr wichtig, also eine sehr starke Missionsgemeinde. Paulus muss als Beauftragter der Gemeinde nach Jerusalem gehen, für die Leute dort sammeln, das, was er gesammelt hat, abzugeben, was die in Antiochien gesammelt haben. Kapitel 12 ist noch, es sind immer wieder Einschübe. Und Lukas versteht es ganz schön, das zusammenzubinden und zusammenzuhalten. Kapitel 12 ist das Ende der Herodes-Dynastie. Wir wissen ja, Herodes hat sehr starken Einfluss aufs Judentum gehabt. Er hat ja sowieso auch regelmäßig sein Opfer bezahlt für die Juden, damit wenigstens so pro forma die auch das Opfer bringt. Er hat den Tempel gebaut. Der Herodes hat den Tempel wieder neu restauriert, hat natürlich auch für einiges gesorgt, dass das auch funktioniert. Also und der Tempel, den die Makkabäer restauriert hatten nach der Zerstörung, hat Herodes vollkommen neu hergestellt. So, Herodes hat sehr starken Einfluss gehabt. Aber er war nicht ein guter König für Israel. Dann die Missionsreisen des Paulus. Drei hat er gemacht, die vierte war eine Zwangsreise. Die erste war von Kapitel 13 bis Kapitel 15. Ihr habt nachher als Hausaufgaben, wie viele Städte hat er besucht, das erste Mal, wie lange war er da unterwegs und zweite Reise, wie lange war er da unterwegs. Die ersten Missionare wurden unter der Handauflegung ausgesandt. Wenn ihr Handauflegung lest in der Bibel, Paulus schreibt an einer Stelle, legt niemand zu schnell die Hände auf. Das ist eine andere Handauflegung, als wenn man für Kranke betet. Auf Kranke sollt ihr die Hände legen. Diese Handauflegung ist zur Aussendung, zur Einsetzung. Wenn du jemanden eingesetzt hast, kannst du nicht mehr absetzen. Also von Gott aus. Deshalb legt niemand so schnell die Hände auf. Das ist also hier unter Handauflegung wurden sie dann ausgesandt. Und dann als Missionare sind sie erstmal in die Heimat von Barnabas gegangen, nach Zypern. Und dort hat er den Paulus bekehrt, Sergius Paulus. Wir sagen, aus Saulus ist Paulus geworden. Das stimmt nicht. Paulus war schon immer Saulus und immer Paulus. Das eine ist griechisch, das andere ist hebräisch. Also, der hat nicht da, aus Saulus ist Paulus geworden, diesen Spruch. Das ist nicht so, sondern hat immer, aber dann als Christ hat er immer bevorzugt Paulus. Er hat sich nie als Saulus erwähnt. Und so weiter. Die jüdische Identität war immer Paulus. Da hat er den griechischen Namen angenommen. Und erst von dem Moment, wo er hier den Sergius Paulus bekehrt, also hat den zum Herrn geführt, das war seine erste Frucht, eine prominente Frucht sogar, ein Verwalter der Insel, ein Mächtiger, den hat er bekehrt und sagte, ab heute bin ich Paulus. Dann ist es interessant, diese Dienste, die da passierten so nacheinander, in Pisidien, vor den Juden diese Antrittsrede, die Paulus da macht. Er redet über den Gekreuzigten, dass er der Messias sei. Es ist etwas Interessantes, diese große Trennung, bei euch Seite 23 müsste es sein, die Predigt in Pisidien. Es ist interessant, es ist eine Pfingstpredigt gewesen, genauso wie Pfingsten in Jerusalem, auch hier wieder Pfingsten. Die Rede auf der die Pfingstpredigt des Paulus in Pisidien, das ganze Volk kam zusammen und so weiter. Und dann, es war der Tag der Sabbate, das war also Pfingsten, Pentekoste, und ein Fest des Einsammels. Und die ganze Stadt hatte sich versammelt. Das hat die Juden eifersüchtig gemacht, dass die jetzt beim Paulus kommen und zu uns sind sie nicht gekommen. Das ist also wieder Neid und Eifersucht. Das ist immer auch ein Problem, wie ein roter Faden in der christlichen, also in der religiösen Welt. Und dann lesen wir Kapitel 13, Vers 8, dass den Heiden ist dieses Heil gesandt worden und sie werden es hören. Und als die Heiden das hörten, freuten sie sich riesig. Also den Heiden ist das Heil. Das ist also hier eigentlich der offizielle Bruch Judentum, Christentum. Der offizielle Bruch hier an diesem anderen Pfingsten, dem Pfingsten der Heiden in Pisidien. Kapitel 14. Paulus geht weiter, lässt sich nicht aufhalten, auch wenn Widerstände gibt. Und es ist immer wichtig zu wissen, immer der gleiche Strickmuster, nach dem gleichen Strickmuster verfährt er zuerst in der Synagoge. Warum? Die wissen schon von Jesus. Die sind schon religiös vorgebildet. Wenn du das Evangelium predigst, weißt du kannst auf der Straße das Evangelium predigen, ist keine Sünde. Aber die Leute, die schon religiös sind, kirchlich, katholisch, evangelisch und so weiter, das ist viel leichter und viel besser, den Leuten zu predigen. Und es ist interessant, wir haben drei Taufen in der Bibel, wo ganze Häuser getauft worden sind. Das sind alles Heiden gewesen. Aber wenn Leute getauft wurden, ganz spontan, sich bekehrt und gleich morgen getauft oder gleich heute Abend noch getauft, die waren schon religiös vorbelastet, vorgebildet. Die wussten ja schon alles, denen fehlte nur noch Jesus. Wir sehen in Ephesus, die kannten schon, die sind sogar auf den Namen Jesus getauft worden, nur sie wussten noch nicht, dass der Heilige Geist gekommen ist. Also, wir müssen immer schön vorsichtig sein. Wir haben also drei Häuser, wo wir getauft wurden, das Haus des Cornelius und so weiter, das habt ihr auch hier Material, und der Kerkermeister und er und sein ganzes Haus. Weißt du, der Mann wird gläubig und du musst denken, früher war eine ganz andere Hierarchie. Wenn der Mann, der Vater sich bekehrt hat, ist das ganze Haus gläubig geworden. Das ist im Islam heute auch noch so. Das, wenn wir in Islam missionieren, ist es zwecklos, das kleine Mädchen zu bekehren oder den jungen Mann. Du musst den Vater bekehren und wer den Vater hat, hat das ganze Haus. Es ist ganz arg wichtig in diesen orientalischen Kulturen, aber auch hier bei uns, der Vater, der Brotgeber, der Versorger der Familie. Wenn der gläubig ist, ist es für die anderen nachher leicht und so weiter zu überzeugen und zu gehen. Und Kinder wurden nicht getauft. Auch wenn es heißt, er und sein ganzes Haus. Du musst aufpassen, was da drin steht. Die dem Wort Gottes zuhörten und glaubten. Das ist ganz arg wichtig. Also wenn ein 10-jähriges Mädchen zugehört hat und geglaubt hat, wird getauft. Kein Problem. Und sogar ein 6-jähriges Kind, die dazu, also das Wichtige ist, zuhören und glauben, ließen sich taufen, er und sein ganzes Haus. Also wichtig ist, zuhören und glauben und nicht nur einfach auch Babys taufen, damit die auch in den Himmel kommen. Die kommen sowieso in den Himmel, denn Jesus sagt, denn solcher ist das Reich Gottes. Widerstand wieder, auch in Ikonion, Widerstand. Und das Pöbelvolk wird von den Juden aufgehetzt. Und so weiter und wieder Feindschaft da. Paulus muss fliehen und nach der Flucht sucht er sich ein neues Wirkungskreis, das ist die Stadt Lystra. Dort wirkt er weiter. Da wiederholt sich die Heilung von Apostelgeschichte 3, aber natürlich hier an diesem Mann dort, an dem Gelähmten in Lystra. Der hat nichts gewusst. In der Stadt gab es keine Synagoge. Und die Heiden wussten nicht viel von Jesus und seiner Rettung, aber sie haben es angenommen und sind geheilt worden. Oder ist geheilt worden, dieser eine. Dann das Apostelkonzil, diese Beschlüsse, die sollen sich enthalten. Es ist interessant, nachdem sie diskutiert haben, sich gestritten haben und sie haben sich mächtig gestritten, dann steht Petrus auf. Und es ist interessant, nachdem Petrus gesprochen hat und sein Zeugnis erzählt hat, wie Gott ihn geführt hat über Cornelius und so weiter zu dieser Geschichte. Und da heißt es, und sie schwiegen alle. Die waren fertig. Die konnten nichts mehr dagegen sagen, sondern sie schwiegen alle. Der muss in so einer Autorität gesprochen haben, dass sie alle geschwiegen haben. Weißt du, es ist ein Problem in der Urgemeinde, Vetteleswirtschaft. Wenn du weiter studierst und du stellst fest, da komme ich auf den Jakobus, Bruder des Herrn, zu sprechen. Weißt du, der Petrus hat die Schlüsselgewalt, die Autorität in der Gemeinde gehabt, aber durch den Bruder des Herrn ist er verdrängt worden. Der ist verdrängt worden durch den Bruder des Herrn. Und Jakobus war der Chef, der Boss, der Bruder des Herrn Jesus. Vetteleswirtschaft, auf Deutsch gesagt. Wir müssen lassen, Gott hat es trotzdem auch akzeptiert und zugelassen. Und Petrus war nicht in seiner Funktion, aber immer wenn es entscheidende Situationen gab, war Petrus dominant. Hat der Heilige Geist ihn benutzt, konnte ihn niemand aus seiner Berufung entfernen. Also er trat auf und sie schwiegen alle. Und dann steht Jakobus auf, Brüder, es bleibt uns nichts anderes übrig. Bruder Petrus hat es gesagt, lasst uns das annehmen, was er gesagt hat. Gott hat ihm gezeigt und erklärt und so weiter. Auch die Heiden gehören dazu. Und wir wollen den Heiden keine unnötige Last auflegen, außer das, was Noah sowieso auch von Gott wusste. Also du siehst, Vetteleswirtschaft gibt es überall, auch in der Urgemeinde. Und Jakobus hebt dann die Debatte auf und er sagt, ich halte dafür, dass wir den Heiden keine unnötigen Lasten auflegen. Die ganze Versammlung schwieg. Es muss eine ganz machtvolle Rede gewesen sein. Und von dem Moment wissen wir von Petrus nicht mehr, wo er hingekommen ist und was passiert ist. Aber das war, wozu Gott ihn berufen hat. Er muss das Himmelreich aufschließen. Den Juden, den Samaritern und jetzt auch hier den Heiden. Immer so dieses Himmelreich aufschließen und immer hat das mit Pfingsten zu tun. Unser Bruder kommt nach Philippi, seine zweite Missionsreise. Jetzt nimmt er Silas mit, weil sie sich verkracht haben. Mit dem Barnabas, da kam es nicht so recht, wegen Markus, Johannes. Der Junge war zu verwöhnt, zu sensibel, zu empfindlich, die Berge zu steil, der Paulus ging zu schnell oder aus welchen Gründen auch immer. Also die trennten sich, obwohl er nachher den Markus lobt. Er nimmt jetzt Timotheus mit auf dieser Reise und Silas kommt nach Philippi und zwar aufgrund von einem Traum, wieder das Traumgesicht hier als Offenbarung. Also Träume führen uns weiter. Und weil es in Philippi keine Synagoge gab, sucht Paulus immer wieder den ersten Kontakt auf seiner Mission immer zu den Frommen, zu den Juden. Und dann die einzige Möglichkeit, wo man Juden treffen kann, wenn man keine Synagoge hat, wenn es keine 10 Männer in einer Stadt sind, da gibt es auch keine Synagoge, es waren also keine 10 Männer in Philippi. Und das sind draußen die Leute am Wasser, wegen Reinigung und Taufrituale und so weiter, am Wasser. Und dort war auch die Lydia. Und so weiter. Und dort hat er den Juden am Wasser, vor der Stadt, Reinigungsritual abgezogen wurde, hat er dann dort getroffen und erzählt dann von Jesus. Und auch da wieder ist interessant, die ersten Gläubigen sind Frauen. Lukas legt also große Betonung, die Frauen. Gott liebt die Frauen. Denn im Judentum wurde gebetet, und beten sie heute noch, die orthodoxen Juden, Gott, ich danke dir, dass ich keine Frau bin. Und so weiter. Und kein Heide und kein Hund und kein Schwein. Denn die Frau hat keine Seele im Judentum. Und das ist also, da war ein Bruch, die Frauen als erstes. Sogar bei Jesus sehen wir schon diesen Trend. Die Frauen, die ersten Evangelistinnen, die am Grab die Offenbarung erlebten. Und Jesus hat sogar Frauen in seiner Umgebung gehabt, in seinem Dienst. Also Gott wertet die Frau auf und die ganzen Religionen werten die Frau ab. So, Paulus geht dann auch hier wieder planmäßig vor. Es ist ganz arg wichtig, dass du beachtest, weißt du, oh, lass uns zu den Heiden gehen oder auf die Straße missionieren oder was weiß ich alles. Vergiss es. Du musst planmäßig vorgehen. Paulus, wir können hier von Paulus als Missionar lernen. Er geht sehr planmäßig vor. Zuerst mal die Synagogenbesucher. Er stürmt keine Länder jenseits der Kulturgrenze, also vom römischen Imperium. Er geht systematisch, er schreibt, es gibt Barbaren, es gibt Skythen, es gibt und so weiter, also diese wilden Stämme und Völker, aber er bleibt immer in den Grenzen Roms. Warum? Er ist ein römischer Bürger, kann sich immer auf sein römisches Bürgerrecht berufen und ja, da ist er am sichersten. Also er war nicht so ein mutiger Held, aber er blieb im Rahmen. Er ging also im römischen Imperium. In Philippi bekehrte sich die Lydia, steht nicht im Material drin, das sage ich euch nur so. Love Story ist auch da drin. Viele Bibelausleger, vor allem auch kritische Bibelausleger, die sagen, dass der Lukas die Lydia geheiratet hat. Das war seine Frau, denn er verschwindet. Hier verschwindet Lukas aus dem Bericht, aus diesem Wir-Bericht, ist nicht mehr da, denn bis jetzt berichtete er in Wir. Warum? Er hat sich verheiratet in Philippi, die war Purpurkrämerin, wahrscheinlich eine hübsche Frau auch, und ist das, also hängen geblieben. Hängen geblieben, bis dann wieder später. Aber es ist also durchaus denkbar, denn die Lydia wird besonders betont und ist eine ledige Frau, eine Geschäftsfrau. So, und hat dann Feuer gefangen. Das ist also unser. Ja, Gott ist menschlich. Und interessant ist also, er und sein ganzes Haus wurden getauft. Der einzige Heidenpredigt ist in Apostelgeschichte 17. Das ist auch der Höhepunkt des Buches. Apostelgeschichte 17 in Athen. Paulus ist ein Pioniermissionar, versucht immer in den Zentren. Immer in den Zentren, also Hauptstädten des Evangeliums zu verkündigen, nicht in den Dörfern. Wir sehen in der Apostelgeschichte, sie gehen von Ort zu Ort in den Dörfern, aber hier, er geht nach Philippi, nach Korinth, nach Athen, nach Ephesus und so weiter, bis ja, an den Grenzen des Römischen Reiches, aber immer Hauptstädte. Jerusalem, Antiochien, die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches, dann Ephesus, auch eine riesige Stadt. Und dann Korinth, eine Handelsstadt. Athen, Hauptstadt Griechenlands. Ephesus, Hauptstadt von Asia, Kleinasia. Paulus ist also ein typischer Großstadtmissionar. Verwendet auch die Kultursprache seiner Zeit. Spricht also nicht, wenn er so seine Bilder verwendet, Soldaten und dergleichen. Jesus spricht von Spatzen und spricht von Ernte, vom Esel und was weiß ich alles. Also von Natur. Er spricht von Natur und vom Hausbauen, aber hier, Paulus spricht also mehr die Sprache des Militärs, des Gerichts, ja, der Armee, des Theaterlebens, also diese Rolle, die wir übernehmen, auch als Erlöste. Oder in Korinth, die Isthmischen Spiele, das er dort verwendet, die Waffenrüstung. Paulus war eben nicht nur ein Dogmatiker, sondern auch sehr praktisch veranlagt und hat auch nicht an den Leuten nur noch vorübergeredet, sondern versucht, die Leute zu treffen. Paulus war ein Hafenmissionar. Wir werden das in Korinth, wenn wir Korintherbriefe anschauen, nachher sehen. Hafenstadt, denkt an Reeperbahn und all diese Sachen, so verstehst du, also Sündenpfuhl. Und das waren auch die Leute, und deshalb hat sich auch nicht geniert, also in Sündenpfuhl hineinzugehen, das meistens, also in den Häfen hat er missioniert. Und warum? Weil es war das beste Verkehrsmittel. Schiff war das sicherste, etwas sicherer als, man konnte nicht unter den Räubern so leicht fallen. Und man konnte innerhalb von 2-3 Tagen von Afrika bis nach Rom fahren, also von Alexandria bis nach Rom. Also man konnte sich schnell bewegen bei gutem Wind und gutem Wetter. Also deshalb hat er hat genützt die modernsten Verkehrsmittel. Deshalb Hafen. Also heute würde Paulus nur in einer Stadt prägen, wo ein Flughafen ist. Tatsächlich. Er würde nicht irgendwo dann entweder ein Hauptbahnhof oder ein Flughafen. Dann ist er diese Predigt von Neiden, Apostelgeschichte 17. Und er sagt hier auch, dass Gott nicht in Tempeln wohnt. Und du siehst auch diese Abnabelung von Judentum und die Abnabelung vom Heidentum. Das ist hier also auch eine ganz wichtige Predigt, die Predigt in Athen. Die Abnabelung von dem ganzen Götzenkult, von dem ganzen Verstandesglauben, von der Philosophie. Also hier ist eine ganz klare Abnabelung vom Heidentum. Also das Christentum ist was anderes als Heidentum und das Judentum. Etwas ganz Neues, wo Jesus der Herr ist und Jesus die Mitte ist. Eigentlich, Paulus hat das gleiche Schicksal erlitten in Athen wie Sokrates und den gleichen Spruch hören müssen, er verkündet fremde Gottheiten. Diese Predigt konnte er nicht vollenden. Dann geht er entmutigt weiter. Manche Leute sagen, er hat in Athen keinen Erfolg gehabt. Es ist nicht so. Da fand er etliche Männer, da war erwähnt noch in der Apostelgeschichte, er fand also die noch weiter wissen wollten und wahrscheinlich haben die sich auch bekehrt. Steht natürlich nicht drin, aber die wollten mehr wissen. Die wollten mehr wissen. Dann die Gemeinde in Korinth, wie die entstanden ist, der Hauptstadt von Achaia. Dort trifft er Priscilla und Aquila, 2 vertriebene Juden. Die kommen dann zu einem Zeltmacher. Wir müssen das Wort Zeltmacher richtig verstehen. Die meisten Leute denken, der hat Campingzelte gemacht oder was weiß ich, so irgendwelche Zelte. Es war kein Zeltmacher in diesem Sinn. Er hat Gebetstücher gemacht. Jüdische Gebetsschals. Also das waren also fromme Menschen. Aquila und Priscilla. Und diesen Beruf hat auch Paulus gehabt. Und auch wieder jeden Sabbat lehrte in der Synagoge, Apostelgeschichte 18, und verkündigte, dass Jesus der Messias ist. Die dritte Missionsreise von Kapiteln 18 bis Kapitel 21. Hier trifft er Apollos, den wahrscheinlich den nächsten Pastor in Korinth. Er hat große Begeisterung gehabt. Der gehörte den Johannesjüngern an, dieser Apollos. Und du siehst 30 Jahre etwa nach der Predigt von Johannes den Täufer. Also die leben immer noch in dem gleichen Zirkel, im gleichen Kreis, tun immer das Gewohnte. Und die bleiben an einem Punkt stehen. Und das ist auch so Evangelium für Stehengebliebene. Also, oder die einfach was erlebt haben, was gehört haben, was aufgeschnappt haben, aber nicht weitergekommen sind. Ja, wir haben noch nie was gehört. Das ist also, die sich nicht weitergebildet haben. Aber als die dann hören, dann räumen sie auf und das zeigt uns, wie dann sogar okkulte Sachen verbrannt werden bei den Frommen, was bei den Frommen noch alles anzutreffen ist. Also die Apostelgeschichte zeigt, wie die Bekehrung wirkt, welche Auswirkungen es hat. Und die Verbrannten haben sie den Berg zusammengelegt, von Büchern mal durchgerechnet, was für Werte das sind. Das sind also Millionen Werte, was sie da verpulvert haben, um sich vom Götzenkult zu lösen und Geisterkult zu lösen, von Zauberei. Also es waren Zauberbücher alles. Also man muss ausräumen. Und dann heißt es, und dann wuchs das Wort. Und dann breitet sich das Wort Gottes aus, nachdem sie aufgeräumt haben. Manchmal sind Sachen in unserem Leben, die nicht aufgeräumt sind, und deshalb stagniert. Gott kann uns nicht segnen. So, nach Ephesus. Es war eine ganz wichtige Sache, was dort alles passierte, aber das studiert ihr selber. Dann geht's ab Jerusalem, und er lässt sich nicht aufhalten. Er geht dann zum übergibt die Gabe und da ist wieder etwas Menschliches. Er lässt sich vom Bruder Jakobus, einem bekehrten Pharisäer, dem Bruder des Herrn, sich überreden, mach ein Gelübde, scher dein Haupt und tust, dass du einfach gehst in den Tempel und sie wissen, dass du da bist in der Stadt und die werden das spitz kriegen, tust so als ob. Und das war sein Verhängnis. Er hat nicht auf den Herrn gehört, sondern auf Bruder Jakobus. Und wenn du Dinge tust in deinem Leben, was Gott dir nicht gesagt hat, kommst du in Probleme. Das sieht man auch hier beim Paulus. Dann muss er sich verteidigen. Interessant ist, Paulus ist ein sehr gewandter Mann, konnte sich also ohne Sprecher sich verteidigen. Die anderen, sogar Könige brauchten Sprecher. Der konnte sich selbst verteidigen, war sein eigener Rechtsanwalt. Der kannte die Gesetze, aus welchen Gründen auch immer. War also ein gebildeter Mann, konnte also vor dem Hohen Rat sprechen, konnte vom Felix und vom König Agrippa sich verteidigen. Und interessant ist, in jeder seiner Rede hat er ganz geschickt angepasst. Seid klug und ohne falsch. Er hat ganz genau angepasst und er wusste ganz genau, wer das meine Zuhörer sind. Da hat in einer Rede gesagt, ja, Geschwister oder meine Damen und Herren, glaubt mir, warum stehe ich hier? Ich werde angeklagt wegen der Auferstehung der Toten. Und schon diese Partei der Sadduzäer und der Pharisäer, und die kriegten sich so in die Haare und die stürzten sich und die haben den Paulus vergessen. Gibt es eine Auferstehung? Gibt es ja keine Auferstehung. Also seid klug und seid ohne falsch. Also das ist also Schlitzohr. Paulus war schon ein Schlitzohr. Sonst, weißt du, du musst clever sein, um das Evangelium in die Welt zu tragen. Du kannst kein Dummer sein. Sei klug und ohne falsch. Und er hat nie was Falsches gesagt. Aber der wusste ganz geschickt, wo ich was so einstreue und reinbringe. Und ja, da bringt er und erklärt das ganz raffiniert. Und dann sagt er, was haltet ihr davon? Und hat immer zu seinen Reden angepasst, ohne falsch zu sein. Er ist der Zeuge Jesu und er bekennt sich, steht dazu, aber wegen dem Gesetz oder wegen dem werde ich angeklagt. Oder hier findet er einen Altar in Ägypten, nicht in Ägypten, in Athen. Das Ergebnis, was Paulus erlebt hat vor Damaskus, das hat sein Leben geprägt. Dreimal wiederholt er diese Geschichte, das muss also so eine tiefe Wirkung gehabt haben. In Jerusalem muss er noch einmal vor dem Hohen Rat und dann ist er auch wieder ganz schlau. Als er merkt, ich komme bei den Juden nicht durch. Auch wieder, sei klug oder falsch. Weißt du, eigentlich, was er hier macht, ist antijüdisch. Und die Juden hassen ja den Kaiser. Die wollen ja vom Kaiser weg. Die wollen mit Rom nichts zu tun haben. Die wollen Rom abschütteln, so gut wie sie können. Aber in dem Moment, dieser orthodoxe Jude, dieser Pharisäer Saul von Tarsus, plötzlich sagte, ich berufe mich auf den Kaiser. Also ich möchte vom Kaiser gerichtet werden. Und nicht von euch. Ihr könnt mich nicht richten. Dürft mich auch gar nicht richten. Ich bin römischer Bürger. Du siehst also, er beruft sich auf seine Staatsangehörigkeit, was er ist. Deshalb seid klug und seid ohne falsch. Und er erzählt, wie er zu seiner Bürgerschaft kam. Er sagt, ich bin geboren, ich bin schon immer Römer gewesen. Er war noch nie was anderes, obwohl er Jude war. So, in dieser Verhandlung da bei diesem Hohen Rat kommt nichts dabei raus. Und dann sagt er, ich gehe nach Rom, muss natürlich 2 Jahre in U-Haft sitzen. Also nach 2 Jahren müsste er entlassen werden. Und das ist auch die Situation, warum Felix ihn nochmals vorladet und sagt, du, vielleicht gibst du mir ein bisschen Geld und so weiter, kannst freigehen, du bist ja frei. Eigentlich hast du nichts verbrochen, ich finde keine Ursache gegen dich. Nach zwei Jahren musste ein römischer Bürger entlassen werden, wenn man nichts vorliegt, wenn man nichts auf den Tisch bringt, also 2 Jahre dauerte die U-Haft. Deshalb auch in Rom, er war auch nur 2 Jahre als Gefangener. Und nach 2 Jahren konnte durchaus nach Spanien noch gehen, wenn er noch gelebt hätte und nicht ermordet worden wäre. Und zwar 2 Jahre dauert die U-Haft. Also wenn der Kaiser bis dann sich nicht aufgemacht hat und sein Urteil gesprochen hat, darf er freigelassen werden. Also Felix hätte ihn freigelassen, wollte ihn freilassen. Aber weil er sich auf den Kaiser berufen hat, musste dann sein Nachfolger ihn nach Rom schicken, diese Abfahrt nach Rom. Jetzt, da beginnen wieder diese Wir-Berichte. Da kommt Lukas wahrscheinlich schon, entweder ist er Witwer und die liebe Lydia lebt nicht mehr, irgendetwas ist, oder geht die Lydia wieder mit. Also ich weiß jetzt nicht, was da war, aber auf jeden Fall, jetzt kommen wieder diese Wir-Berichte. Wir sind dabei, fährt mit Paulus nach Rom. Dort hat er 2 volle Jahre eine Mietwohnung. Und er sagt den Grund in seiner Rede, bei dem römischen Statthalter sagte in seiner Rede, warum er angeklagt wird und was der Grund ist: Wegen der Hoffnung Israels werde ich angeklagt. Was Moses ist, die Verheißung der Propheten, dass die sich in Jesus erfüllt hat, wegen dieser Hoffnung, die sich erfüllt hat, werde ich angeklagt. Der Antrieb zur Mission, ganz arg wichtig. Damals haben die Leute ganz anders gedacht. Nicht wir, also jetzt diese, denke ich, die Leute in Antiochien und die Leute jetzt wie Paulus und dergleichen, die haben nicht in ihrem kleinen karierten Denken gedacht, sondern sie haben ins ganze Reich gedacht. Ganz Rom gehört Jesus, das römische Reich. Sie haben im Imperiumweise gedacht. Also ihr Horizont war viel größer. Ganz Rom oder das ganze römische Reich muss das Evangelium hören. Und die haben es geschafft, weil sie es geglaubt haben. Wir schaffen immer das, was wir glauben. Also, und wir wissen, dass schon die ersten Märtyrer im ersten Jahrhundert in Köln waren. Da war einer, der sich geweigert hat, Karneval mitzumachen. Der sagt, ich kann Karneval nicht mitmachen. Und wurde als Karnevalsprinz gewählt. Und deshalb, dieser Lucius, er wurde dann geschleift als am Karnevalswagen, weil er sich geweigert hatte, Karnevalsprinz zu werden. Ich bin jetzt Christ, ich mache da nicht mehr mit. Also du siehst also, und das war noch im ersten Jahrhundert nach Christus. So, aus der Apostelgeschichte lernen wir, wo Jesus und der Heilige Geist den Glaubensgehorsam findet, da offenbart der Herr auch seine Herrlichkeit. Die Apostelgeschichte schließt mit ganz wenigen Worten und doch mit ganz schönen Worten: Die Königsherrschaft Gottes kommt, dein Reich komme, die Königsherrschaft kommt. Jesus ist der von Gott verheißene Messias. Und wir sind seine Zeugen, und zwar mit Freude und Begeisterung. Und die Verkündigung blieb beim Paulus jetzt bis ans Ende unverboten. Also niemand konnte, die konnten zwar einengen, aber sie konnten es nicht verbieten, denn das Wort Gottes ist nicht gebunden. Also sie konnten dagegen Aufstand machen, konnten dagegen rebellieren, aber sie konnten nicht verbieten. So, das ist die Lektion, die Testfragen. Die kannst du aufschreiben und so weiter. Was war die Mini-Apostelgeschichte? So gehst du diese Fragen durch, liste sie mal auf. Eine Sache, Frage 17. Welche Lehren oder Grundsätze kannst du für dich, deinen Glauben und die Gemeinde Jesu heute aus der Apostelgeschichte ableiten? Vielleicht machen wir uns Gedanken, vielleicht entdecken wir was ganz Neues da drin. Was kann ich aus der Apostelgeschichte ableiten? Aus so Ideen. Warum ging Paulus zuerst immer zu den Juden? Und warum war Paulus als Missionar so erfolgreich? Was waren so die Gründe? Das kriegst du aus dem Material ruhig. Also ich würde euch vorschlagen, das Material lesen und immer gucken, ob meine Frage schon oder irgendwo eine Frage auftaucht, die ich beantworten könnte. Denn es ist eine ganze Menge dran zu arbeiten hier und so weiter. Aber während du das so liest, vielleicht mal überfliegst und sagst, ich kann das und das und das mal beantworten. Liste alle Reden in der Apostelgeschichte auf, nur in Stichworten und was es so ist oder und so weiter. Aber die stehen alle drin. Also es ist, das Material ist durchgearbeitet, du kannst es also nur nacharbeiten. Wir werden unser nächstes Treffen von Gemeinde Bibelschule haben und das nächste Material zum Lukas-Evangelium ausgeben, so Gott will und wir leben, am 11. April. Sonntag, 11. April. Ich gebe zwar das noch bekannt, aber bis dann habt ihr Zeit, an diesem Material zu arbeiten und wenn ihr Lust und Laune habt, Lukas noch durchzulesen zwischendurch, wenn ihr noch dazu kommt. 11. April, das ist Sonntag nach Ostern. Sonntag nach Ostern, 19 Uhr. Und wir werden immer versuchen, so immer monatsweise, so alle vier Wochen wieder sonntags so eine Lektion auszugeben. Ich muss ja auch ausarbeiten. Und ich bin erst bei Kapitel 11 beim Lukas. Also noch nicht weit gekommen. Aber das ist so wie eine Entbindung. Man ist schwanger, man trägt es aus. Okay, und wenn ihr Fragen habt, jetzt gewiss sind vielleicht einige Fragen gekommen, schreibt diese Fragen auf, könnt auch zwischendurch mir, ich sammle diese Fragen und dann werde ich bei der nächsten Stunde auch dann vortragen und versuchen eine Antwort zu finden, hier diese Fragen und zumindest vielleicht auch einen extra Zettel machen, diese Fragen dann auch auszuarbeiten, wenn es wichtige und gravierende Fragen sind. So, wir wollen das dann zusammen ausarbeiten. Ich bin auch eigentlich in der Zeit gewesen. Haben wir vorgehabt? Vorgehabt, auch nicht länger zu machen. Ich freue mich eigentlich für alle, die gekommen sind und die aus dem Wort Gottes lernen wollen. Und ich habe so viel Spaß gehabt, so viel Freude gehabt am Wort Gottes. Und weißt du, die größte Sache war immer wieder nachzugucken. Wo steht das und wie steht das und dann zu vergleichen. Und bei mir ist ein Problem passiert. Während ich ein Vers gelesen habe, was angegeben ist, habe ich das Vers davor und danach gelesen. Und die ganze Geschichte wollte ich dann wieder wissen. Wie war das? Genau. Weißt du, die Idee, die ich da drin habe, ist Freude am Wort Gottes, mehr nicht. Freude am Wort Gottes, das Wort Gottes lieb gewinnen und einfach, vielleicht kann ich was persönlich für mich lernen. Und dann ist es wichtig, heb dir dieses Material auf und wenn du das in das Wort Gottes hineingewachsen ist, dass du vielleicht jemand anders weiterlehren kannst. Vielleicht machst du dann so auch eine Gemeindebibelschule irgendwo in deinem Zirkel, Kreis oder so, wo du wohnst, deinem Kiez und arbeitest dann durch. Weißt du, es sollte auch Arbeitsmaterial sein. Und ich bin erstaunt, Pastoren von arbeiten damit. Verstehst du? Also die sagen, also wir möchten unseren Glauben wieder ganz neu auffrischen. Sogar von der Gemeinde Gottesleute oder Methodistenpastoren oder Pastoren, wo ich weiß, dass so freie evangelische Gemeinde, also Pastoren, also die ich zum Teil kenne und ich weiß, also die stehen im Dienst, aber die haben geschrieben, wir wollen unseren Glauben wieder neu auffrischen, wir wollen wieder mal Bibelschüler werden und Bibelschüler sein. Und das ist was Schönes, ein Bibelschüler zu sein. Jesus sagt, bleibt meine Jünger, lernt von mir. Und du kannst nichts Besseres tun, wie aus dem Wort Gottes lernen. Halleluja. Lieber Heiland, war eine ganze Menge und ist eine ganze Menge vor uns. Und wir möchten dein Wort jetzt mit nach Hause nehmen und gib uns eine große Liebe für dein Wort. Halleluja. Amen.